Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, wo es heute mal in den wilden, wilden Westen geht. Und ich möchte nicht allein auf dem Pferd sitzen, nicht so wie ihr denkt, denn da habe ich ihn hier, den Mann, der beste Kompadre ist, den man so in einer Western-Gang haben kann, wenn man vorhat, zusammen ein Ding zu drehen. Hallo Thilo.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich mal wieder hier zu sein.
Sehr schön. Endlich. Sehr schön. Ja, ich auch, Thilo. Es wird so, unser Kostüm wird dann sein, hey Thilo, die finden uns nie. Thilo, ich habe gehört, man sagt in professionellen Podcasts, stellt man dann die Frage, Thilo, über was reden wir denn heute?
Ich würde sagen, wir reden über ein Genre oder einen Film oder eine Person, über die wir noch nie zusammen gesprochen haben. Die Leute kennen uns ja, wir sind uns nicht zu schade, um in die tiefsten Tiefen oder die höchsten Höhen von cineastischen Meisterwerken mal ein bisschen zu greifen. Also wir haben ja zusammen schon viele, viele Perlen sozusagen der Leinwand besprochen. Unter anderem Predator oder Heat oder Nightmare on Elm Street. Also das haben wir alles schon hinter uns. Und deswegen dachten wir uns, ja, warum nicht einfach mal einen Western in Angriff nehmen?
Den Western von gestern. Denn wir reden über Clint Eastwoods mehrfach preisgekröntes Meisterwerk Erbarmungslos oder Unforgiven, wie der Film im Original heißt, aus dem Jahr 1992. Da hat er nicht nur die Hauptrolle von William Money gespielt, er hat auch die Regie verortet und das Drehbuch hat David Webb Peoples geschrieben. Und auf das hat er 10 Jahre gewartet, glaube ich, weil er wollte reinaltern. In die Rolle halt. Hm?
Ja. Nicht ganz, noch mehr. Ursprünglich ist dieses Drehbuch aus den 70ern des vergangenen Jahrhunderts und wurde ursprünglich einmal von dem ebenso legendären Francis Ford Coppola optioniert. Und jeder, der so ein bisschen die Karriere von Coppola nachverfolgt hat, ne, die ist auch gepflastert mit dem einen oder anderen Misserfolg. Und in den 70ern war er ja beschäftigt, nicht nur mit seinen Patenfilmen, sondern auch mit Apocalypse Now und aufgrund dessen kam er nicht dazu, Ende der 70er diesen Film zu realisieren. Und dann fiel irgendwann, wie das immer so ist, wenn man eine Option in Anführungszeichen auf ein Drehbuch hat, nach ein paar Jahren wird das Drehbuch dann sozusagen wieder frei, dass man es an andere Produktionshäuser verkaufen kann. Und da wurde dann Eastwoods Malpaso Produktionsfirma darauf aufmerksam. Und ursprünglich erstmal ein bisschen gebrandet als, das ist irgendetwas, mit dem wollen wir uns überhaupt nicht assoziieren und das ist irgendwie so gar nichts für dich. Die Zeichen der Zeit sollten dann irgendwann eben zeigen, dass Clint Eastwood nicht nur visuell brillant als Regisseur arbeitet, vielleicht sogar für viele Leute auch mittlerweile erfolgreicher als Schauspieler.
Ist jemals, aber auch so, würde ich sagen, mittlerweile.
Sondern, dass er auch ein Gespür dafür hatte, wann er den richtigen Stoff aufgreifen sollte und umsetzen sollte als Kinofilm.
Ja, ich finde das trotzdem geil, dass er dann, als er sich dann dafür entschieden hat, das zu machen, und das passt ja auch zu seiner Karriere, weil er ist ja mit so Western auch also sein berühmt geworden, sein Durchbruch und seine Anfänge in der Schauspielerei, die ja auch jetzt schon 70 Jahre zurückliegen zum Teil. Also das muss man ja auch mal sagen. Der ist über 90, glaube ich. Er müsste über 90 sein. Doch, der müsste über 90 sein.
Er ist 95.
Ach ja, stimmt, der ist Jahrgang 30. Du weißt, ich rechne ja immer von Patrick Stewart auf oder ab. Der ist 10 Jahre älter als Patrick Stewart. Das heißt, er ist so in den 80ern zu diesem Drehbuch gekommen und hat aber gesagt, die Hauptrolle, also die Figur, es ist ja, man sagt ja so, es ist so ein Spätwestern, weißt du, so diese Phase in den 90ern, wo man nochmal so Westernfilme versucht hat, angefangen mit Kevin Costner damals, der mit dem Wolf tanzt und so, das hat ja nochmal so einen Boom gegeben. Eigentlich waren ja Western out und dieses Reinaltern von, was er meinte, war ja, dass die Hauptfigur ja schon so ein alter Knochen sein sollte, so ein Typ Anfang 60 halt, ne? Passend zu der 29-jährigen Frau, die tot ist von ihm übrigens, was sie uns in dem Film erzählen. Aber ich glaube, das hat ihm ganz gut gestanden, auch wirklich noch ein bisschen zu warten, weil er war so 62 rum, als er ihn gedreht hat.
Exakt. Und ich meine, das Brillante ist ja, Clint Eastwood ist ja für die Amerikaner eine der Filmikonen. Ja. Also er ist Er ist ja jemand, der durch das Fernsehen berühmt wurde, und zwar durch die Serie 1000 Meilen Staub, so hieß die in Deutschland, Rawhide in den USA betitelt, die von 59 bis 66 lief. Also eine Serie, wo er einen sehr, sehr, in Anführungszeichen, guten Cowboy gespielt hat, der dann aber am Ende dieser Produktionszeit hatte Eastwood für sich entschlossen, okay, es wäre vielleicht jetzt mal an der Zeit, einen Anti-Helden zu spielen. Und wie das in den 50er, 60er in den USA so üblich war, wenn du einmal getypecastet wurdest, dann bist du da auch erstmal nicht mehr rausgekommen. Besonders nicht, wenn du im Fernsehen angestellt warst. Mhm. Und deswegen ging er nach Europa auf Empfehlung von einem guten Freund von ihm und kam dort mit Sergio Leone in Kontakt.
Für eine Handvoll Dollar hat das quasi gemacht.
Genau. Ja. Ja. Richtig, genau. Er bekam nicht sehr viel Geld für die Rolle, aber er hat innerhalb von 3 Jahren, 64, 65 und 66, sich sozusagen zu einem weltweiten Megastar gebracht.
Ich weiß,
die Figur dieses namenlosen Revolverhelden,
ja.
Die hat ihn als eine, sagen wir mal, die erste ikonische Rolle gebracht und auch sehr viel Geld im Nachhinein, weil er an den Einspielergebnissen des dritten Teils beteiligt war. Am Anfang hat er nicht ganz so viel Geld bekommen. Aus diesen Finanzierungen hat er dann quasi seine Produktionsfirma Malpasso gegründet.
Ist auch ein geiler Name irgendwie, ne?
Ja.
Ja, aber ich gleich
der schlechte Weg. Und er hatte immer schon die Aspiration, einfach nicht nur Schauspieler zu sein, sondern ich glaube, er wollte schon immer mehr und fing dann halt 71 an, selber Filme nicht nur zu produzieren, sondern auch als Regisseur im Regiestuhl zu verantworten.
Was für eine faszinierende Geschichte dieser Mann hat, ne? Wenn man sich das so mal überlegt. Also wie gesagt, 70 Jahre aktiv und muss ja in den 20ern gewesen sein, als er in Hauptrollen in den Serien und seine ersten Filmauftritte gemacht hat. Diese 1000 Meilen Staub-Serie, die hat ja auch über 200 Folgen. Das muss man sich mal überlegen, so für die 60er. Und dass er dann nach Europa gegangen ist und Filme gedreht hat, ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gab, aber es gab in den 60ern doch öfters auch so Namen wie hier zum Beispiel Lex Barker oder Stuart Granger, die dann auch, nachdem sie in Hollywood so sehr, sehr, sehr stark auf etwas festgelegt waren, dann nach Europa gegangen sind und da als der Hollywood-Star gefeiert wurden, der dann halt in europäischen Filmen mitspielt. Und Western konntest du überall drehen halt, ne? Brauchst ein bisschen Wüste.
Also es war, in Hollywood war ja zu dem Zeitpunkt quasi schon das eherne Gesetz, wir drehen alles im Studio.
Ja.
Und in Europa hatte man zu dem Zeitpunkt halt entdeckt, okay, wir können in Portugal, in Spanien, überall können wir Filme produzieren vor atemberaubender natürlicher Kulisse und dort sozusagen uns die Natur als Schauspieler irgendwo auch mit ins Ensemble holen und dadurch dann Stimmungen, Atmosphäre etc. aufbauen, die wir in Studiokulissen halt niemals so hinbekommen würden. Und deswegen hatten wir, wie du schon beschrieben hast, ne, mit den ganzen Winnetou-Verfilmungen aus den frühen 60ern, bevor überhaupt genau diese ganze Italo-Western-Geschichte losgetreten wurde, hatten wir halt quasi schon hier eine funktionierende Filmindustrie. Das war natürlich alles ein bisschen primitiver und auch ein bisschen günstiger in der Produktion und die Geschichten waren auch nicht so ausgefeilt. Aber was Clint Eastwood halt sozusagen das Schicksal ihm angedeiht hatte, war, dass er eben mit einer seiner ersten Inspirationen in Kontakt kam, nämlich mit Sergio Leone, also einem der großen Leinwandmagier aus dem ausgehenden 20. Jahrhundert. Der dann ja irgendwie auch in die USA gehen sollte, weil er natürlich auch fasziniert war von den American Gangsters etc. Aber er hat halt einfach ne, mit diesen Italo-Western und Spiel mir das Lied vom Tod ist ja dann sozusagen der Höhepunkt von diesen Filmen, hat er natürlich tatsächlich auch Filmgeschichte geschrieben.
Ja.
Fernab von digitaler Filmkunst, sondern alles wirklich analog in Kamera mit wahnsinnigen Bildern, wahnsinnigen ne, Bewegungen, also wie Figuren mit der Natur interagieren, aber halt eben auch, wie die Psychologie der Figuren sich in der Natur widerspiegelt. Und das sind alles Dinge, die auch auf den Clint Eastwood natürlich als jungen Menschen wahnsinnig viel Einfluss gemacht haben.
Ja, weil du das mit den Kulissen erwähnst, Wenn man sich diese Filme ansieht, 60er Jahre, Kai-Mai-Verfilmung, Schatz am Silbersee oder sowas, weißt du, das sind ja wunderschöne Landschaftsaufnahmen. Noch bis heute wirken die nach halt, ne? Mhm. Und wenn ich mir da so zeitgenössische Bonanza-Folgen ansehe, habe ich letztens mal versucht, mal so ein, zwei Bonanza-Folgen zu gucken. Also das mit dem Studio, das ist schon arg schlecht gealtert, weißt du, mit den gemalten Hintergründen und so, hat vielleicht im Fernsehen der 60er gut funktioniert, heute wirkt so ein bisschen, naja, wäre anders schöner gewesen halt. Und ich glaube, dass sie da durchaus den richtigen Weg gemacht haben in Europa, diese Filme, dieses Trademark halt so einfach zu nutzen, dass man halt diese Außenaufnahmen machen konnte. Ne? Also und das gibt der Sache was Zeitloses. Und der Kreis schließt sich ja auch mit Erbarmungslos auch noch mehr, weil es gibt am Ende ja diese Widmung for Sergio und Don, für Don Siegel und Sergio Leone, ist ja der Film auch gewidmet. Ne? Also da, ich glaube, das ist einfach, da hat sich auch ein Kreislauf so ein bisschen rudimentär von so 30 Jahren oder so geschlossen.
Ne? Und absolut. Das ist also schon, Don Siegel ist einer der etwas edgieren Filmemachern aus den 70ern gewesen, die Eastwood, glaube ich, dann auch dazu inspiriert haben, selber auf dem Regiestuhl Platz zu nehmen und mehr zu wollen, als einfach immer nur der große Star zu sein, ne, der seinen Namen hergibt, damit die Leute ins Kino gehen. Und das hat halt in der Zeit damals noch ganz anders funktioniert als heutzutage. Aber er hatte, glaube ich, immer schon Ambitionen, seine eigene Sicht auf Moral oder die Dinge, die sozusagen eine Ikone bestimmen, auch ein bisschen zu diskutieren und ein bisschen zu hinterfragen. Mhm. Und ein Element, was ihn halt sozusagen seit dieser, in Anführungszeichen, Cowboy-Zeit mit Rawhide aus den 50ern und 60ern begleitet hat, ist halt immer die Frage nach der Gewalt im Kino. Mhm.
Damals natürlich auch einfach das ein großes Stilmittel und so ein bisschen der Eyecatcher, weshalb die Leute ins Kino gegangen sind, weißt du, so gnadenlose Schießereien, weißt du, High Noon und 12 Uhr mittags und so, was man halt so von Western-Sachen kennt, ne? Da ist die Gewalt sehr beiläufig häufig, ne? Man sieht wenig Blut oder selten Blut und aber viel, durchaus viele Tote und das war, weißt du, der Wilde Westen war es halt noch, ne? Und das ist ja etwas, was Erbarmungslos schon sehr differenzierter betreibt, finde ich, weil die Gewalt ist, sie ist so, wie man sie auch sehen müsste. Sie ist sehr verabscheuungswürdig und ich finde, das zeigt er uns auch in seinen Bildern in diesem Film. Mhm. Er hatte 14,6 Millionen Dollar Budget, was eigentlich relativ günstig gewesen ist, auch so für die frühen 90er, ne? Und wenn man sich so die Clint Eastwood-Zeit, also die letzten 30 Jahre in der Clint Eastwood-Ära anguckt, sieht man ja auch, dass er meistens auch Regie geführt hat, wenn er in einem Film noch mitgespielt hat und so. Ich glaube, das ging oft so einhand, ne? Und ich finde, das ist eigentlich schon krass, so eine Doppelbelastung, weißt du? Eine Hauptrolle und dann die Regie in so einem Film zu machen.
Ja, und trotzdem, wenn du Schauspieler hörst, die mit ihm gearbeitet haben, dann hat man immer den Eindruck, als wäre das das entspannendste Set, was man sich so vorstellen kann.
Ja.
Und das spielt auch so ein bisschen, glaube ich, immer in seinen, in seine Rolle als Musiker, weil er ist auch ein wahnsinniger Jazz-Fanatiker. Nicht umsonst hat er ein Biopic gemacht über Charlie the Bird Parker, also einen der großen Jazz-Saxophonisten aus dem letzten Jahrhundert. Und er spielt auch Klavier. Und in etlichen seiner Filme hat er zumindest das Hauptthema geschrieben. Sozusagen auch hier für The Unforgiven, also Claudias Theme, das Thema, was er sozusagen seiner verstorbenen Frau gewidmet hat, was man immer mal wieder hört, meistens auf der Gitarre angestimmt, manchmal auch auf Streichern. Das ist sozusagen seiner Feder entsprungen. Und wenn man Schauspielern wie sozusagen Saul Rubinek, um jetzt mal einen zu nennen, der den Beauchamp gespielt hat, den kleinen Buchautor, der hier sozusagen federführend ist, was die Legendenbildung angeht in Erbarmungslos, dann ist es tatsächlich so, dass Eastwood immer am Set dafür gesorgt hat, dass jede Stimme, egal wie klein sie auch ist, ihren Input leisten kann. Und er immer gesagt hat, hey, ne, diese Figur oder diese Figur, die gehört dir. Du darfst sozusagen sie führen und sie entspringt deiner Kreativität. Und das ist, glaube ich, etwas, was selten ist bei, in Anführungszeichen, der Figur eines Regisseurs, die ja ansonsten doch immer dazu geneigt ist, mehr wie so ein Despot aufzutreten und zu sagen, ich habe die Vision, das ist der Weg.
Ja,
Und in die Richtung gehen wir.
Und das aber auch umsetzen muss halt, ne? Also das kommt ja, da ist ja noch eine Menge Verantwortung dahinter. Vielleicht, das ist ein bisschen Spekulation, hilft ihm aber auch, dass er selbst die andere Seite als nur als Schauspieler, der von Regisseuren geführt wird, gerade auch in der aufwendigen, also in der Serienproduktion, die ja ein bisschen wie eine Fließbandarbeit ist, vielleicht ist er an der einen oder anderen Stelle auch anders erlebt hat und, und einfach sagt, das wäre so, wie ich es mir gewünscht hätte. Bei einer Serienproduktion ist es sicher eine andere Herausforderung.
Ich habe das auch gesehen, ne? Du hast das vorhin erwähnt, ne? Über 200 Folgen von Rawhide in 6 Jahren.
Das ist krass,
ich habe ein bisschen recherchiert, da stand was von 6 Tagen die Woche, 12 Stunden am Tag.
Ja.
Ne? Und da kannst du dir ausrechnen, was das für ein Grind ist, den du da zu leisten hast als Schauspieler.
Ja, und dann viele Filme auch, die dann später kamen, auch so billige, günstig budgetiert, da ist dann Zeitdruck auch da und so. Da werden sicher Dinge auch passiert sein, ne, die dann nicht so schön sind. Und das, vielleicht ist das auch mit eingeflossen, dass er das gesagt hat, dass er so einen anderen Führungsstil da auch hat. Was es ihm natürlich leicht macht, wenn er auch noch gleichzeitig sein eigener Star ist. Und er auch die Produktion halt so, also da verantwortlich ist. Das gibt ja schon so ein bisschen wahrscheinlich eine höhere Macht, als es andere gehabt hätten, weißt du?
Das stimmt. Und ich glaube auch, es hatte sich dann nach ein paar Drehs oder Filmen dann auch irgendwie etabliert, dass er der Two-Take Eastwood ist. Das heißt, 2 gute Takes. Und wenn du Glück hast, dann darfst du vielleicht nochmal nach einem dritten fragen. Und ansonsten ist das aber natürlich ein Weg, wie du sehr, sehr ökonomisch, sehr, sehr schnell auch einen Film produzieren kannst. Und das ist natürlich etwas, was in Hollywood wieder sehr, sehr viel zählt.
Absolut, ne?
Ich meine, wer im Zeitplan bleibt, der ist der beliebteste Regisseur, den man sich wünschen kann.
Die waren 4 Tage eher fertig als geplant. Ne? Der Aufbau dieser Kleinstadt, Big Whiskey heißt sie, glaube ich, ne? Der Big Whiskey, wir trinken nicht, keine Waffen. Da würde ich auch die Waffen einsammeln. Der hat 32 Tage gedauert, war aber auch unter Zeit. Also auch der Set-Designer sagt, das war der schnellste Aufbau, den sie je von so einem großen Set gemacht haben. Aber diese Effizienz hat ihm natürlich auch den und der Erfolg dieser Filme, also dieser Film ist auch mit 160 Millionen gemessen am Einspielergebnis ein Vielfaches eingespielt und somit ein großer Erfolg gewesen. Und von den Auszeichnungen haben wir noch gar nicht geredet, vom BAFTA, MTV Movie Award, die ganz großen Dinger. Nein, also wir reden hier über 4 Oscars hat er, glaube ich, bekommen. Bester Film, beste Regie, ne? Beste Nebenrolle, Gene Hackman, und bester Schnitt. Ja?
Genau.
Also das alles ist krass. Ne?
Alles natürlich hochverdient.
Ja.
Eastwood war ja selber auch noch für den besten Schauspieler nominiert, hat in dem Jahr gegen Al Pacino verloren für Der Duft der Frauen. Mag man sich jetzt fragen, ne, was ist der bleibendere Film? Aber wie das so häufig bei den Oscars so ist, man gewinnt ihn manchmal nicht für den verdienten Film, sondern so ein bisschen im Nachhinein. Und Al Pacino ist natürlich durch den Paten eine Figur, die zumindest in dieser Zeit immer noch eine sehr, sehr hohe das Gewicht in die Waagschale auch werfen konnte. Und da war es klar, dass es irgendwann ihn auch sozusagen dann zurecht treffen würde mit dieser Auszeichnung. Und dummerweise hat eben Eastwood in diesem Jahr gegen ihn verloren, wobei ich immer noch denke, dass seine Performance halt eine deutlich interessantere und vielschichtigere ist als das, was Al Pacino in diesem Jahr gemacht hat.
Ja, also ich glaube, den Duft der Frauen habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Aber wenn ich mir auch die Filmografie von Clint Eastwood ansehe, wo er Regie geführt hat, der hat mehr coole Filme gemacht als mancher, der wirklich nur ein Regisseur ist. Also muss man wirklich mal sagen, also das ist, der wird dann vielleicht immer so ein bisschen auch übersehen, aber wenn ich mir nur mal so ein paar dieser Filme angucke, hier auch Rookie, ne, Weißer Jäger, Schwarzes Herz, Perfect World, Erbarmungslos, hier Absolute Power, Space Cowboys. Ich habe irgendwie eine Liebe für Space Cowboys, weißt du? irgendwie habe ich so mal ein Herz dafür. Ey, ganz ehrlich, Bloodwork, Million Dollar Baby, ist ein Meisterwerk. Mhm. Ne? Ja. Hier Flags of Our Fathers, Letters from Iwo Jima, ne? Also auch große Filme, Gran Torino und so. Also
super.
Ich habe letztens Sully, Gott, die habe ich auch gesehen, aber ich habe Sully hier gesehen mit Tom Hanks, ne? Wo den Piloten spielt. Das sind super Filme. Ne? Also der den Absturz über des Flugzeugs über New York verhindert hat, mit der Notlandung, mit der Wasserung da. Ne? Tolle Filme, großartige Leistung. Und wir reden, der hat mit Sicherheit 20 Filme gemacht als Regisseur. Ne? Also American Sniper.
Ja, noch mehr. Also Joel Cox, ne, der den Oscar gewonnen hat für Erbarmungslos im Bereich Schnitt, dessen ja sozusagen der erste Film, bei dem er nicht mehr dabei war, nach 33 Produktionen für Eastwood, war tatsächlich, den du gerade erwähnt hast, nämlich Sully. Mhm. Und daran kann man sehen, dass Eastwood quasi als Regisseur fast noch produktiver war als Schauspieler vorher. Mhm. Und er hat ja auch einen ganz coolen Film gemacht, Richard Jewell, in den 10er-Jahren, der auch sehr, sehr viel Spaß macht, wo es darum geht, um die Macht von Presse gegenüber einem ja, vermeintlichen Massenattentäter. Sehr, sehr cool. Er hat auch einen Film gemacht, wo nur Laienschauspieler dabei sind. Und ich glaube auch, viele von diesen Ansätzen, die so spannend und interessant sind, die finden sich schon in Erbarmungslos. Mhm. Also auch da hat man teilweise den Eindruck, dass die Performances zum Beispiel von den Kindern, zum Beispiel von William Money oder der ein oder anderen Prostituierten, die dort auftauchen, dass die sehr, sehr roh sind und sehr ungefiltert und trotzdem den emotionalen Kern aber so unglaublich toll treffen. Mhm. Das ja, ist schon ja, wirklich immer noch, auch nach über 30 Jahren noch großartig anzugucken.
Ja, es ist also die schauspielerische Leistung ist das große
und was von dem du Film. Auch vorhin kurz erwähnt hast, ne, diese Stadt, die man da aufgebaut hat, die hat man eben tatsächlich physisch gebaut und nicht, wie man das in Western häufiger hat, in einer Art Ebenenfläche, sondern tatsächlich einen Berg hinauf. Mhm. Ne? Und auch nicht in einer Art ja, sehr staubigen Atmosphäre, sondern überall ist immer Schlamm. Ne?
Und viel Regen und viel Unwetter. Viel
Regen, genau, ja. Aber auch und Dunkelheit.
Ja, und Dunkelheit. Eigentlich
und all das, ne, das bringt so eine großartige und teilweise halt eben auch komplett andere Atmosphäre, finde ich, als die meisten Western.
Absolut.
Dass man hier halt schon spürt, okay, da ist jemand, der will die Grundfesten dieses Genres hinterfragen und macht das halt auch sehr, sehr brillant. Und da muss man immer wieder darauf hinweisen, mit einem Drehbuch, das halt irgendwie schon 20 Jahre alt ist.
Das ist, ja, und ich bin aber auch froh, dass sie es genau da gemacht haben. Ich glaube, in den 70ern hätte das, ich weiß nicht, ich glaube, nicht ganz so gut funktioniert. Hier hatten sie genau die richtige Besetzung und auch genau die richtige Zeit, weißt du? Es war ein Jahr nach Terminator 2 und noch ein Jahr vor Jurassic Park. Und dazwischen ist noch eine Lücke für sowas halt, ne? Und ich finde das wirklich großartig, weil wenn wir nochmal zur Besetzung kommen neben Clint Eastwood, dann gibt es ja den Little Bill, das ist der Sheriff von Big Whiskey und der ist der Böse, der Antagonist und nicht umsonst auch der Oscar-Preisträger für beste Nebenrolle wird hier von dem großartigen Gene Hackman gespielt und mein Gott ist der gut. Mein Gott, ist der gut. Wirklich ein durchtriebener, fieser Typ, der nicht, aber auch immer noch daran glaubt, auch noch ein guter Handwerker zu sein.
Genau, er ist ein großartig. Sadist. Also das muss man ganz klar sagen.
Er ist wirklich, aber er ist vielschichtig. Ne? Er ist sehr vielschichtig,
finde ich. Exakt. Und das, genau, immer diese kurzen Einsprengsel, ne, das erste Mal, wenn man ihn sieht, wie er da auf dem Dach hängt und versucht halt irgendwie diese Planken hineinzuhauen. Und wir haben immer wieder Szenen später dann auch, wenn er mit dem Buchautor gemeinsam dort sitzt und es regnet überall rein und es stehen halt irgendwie Töpfe so über gut. Töpfe um so die gut. Leute herum und er muss dann das Fenster aufmachen und den einen Topf rausschütten und den anderen schüttet er irgendwie ins Waschbecken. Und am Ende des Tages ist es aber immer so, es regnet halt so viel rein. Ne? Du merkst genau, er hat den Willen, er möchte ein schönes, in Anführungszeichen, in seinem Bild passendes Haus bauen, aber er ist halt ein absolut verkommener Charakter und deswegen muss es überall reinregnen.
Das ist großartig. Auch der, auch als dann Saul Rubineks Rolle sagt, du sollst den Handwerker feuern. Was? Ganz, ganz großartig, ganz großartig. Ja, wie gesagt, nicht zu Unrecht, wirklich ein sehr, sehr vielschichtiger Bösewicht, da kommen wir aber gleich noch ein bisschen zu. Dann haben wir noch den obligatorischen besten Freund von der Hauptfigur, Ned Logan, wird gespielt von Morgan Freeman, der unmittelbar, als er bei Robin Hood am Set stand, von diesem Film hörte und Kevin gesagt hat, Kevin, hast du die Nummer von dem Eastwood? Ich würde da gerne mal anrufen. Er muss es wohl, er soll wohl es wirklich vom Set vom Robin Hood König der Diebe rüber gemacht haben. Und über Morgan Freeman, der Mann war Gott. Da muss man nicht Absolut. Mehr sagen, oder?
Also, die Stimme.
Die Stimme, ja, es ist ein ganz, also. Ganz großer Schauspieler. Und dieser, das ist so ein Cast, wo du nicht weißt, wo du zuerst hingucken sollst, weil so viele tolle Performance laufen.
Genau, Richard Harris ist auch
noch dabei. Ja, Richard Harris, nachdem er den Orca gegen den Orca verlor und noch bevor er auf die Zauberschule musste, der spielt hier English Bob. English Bob ist ein, er wird uns vorgestellt als so eine Art Superkiller, der dann aber durch Little Bill den Effekt hat, durch ihn komplett entzaubert zu werden, komplett gedemütigt und aus der Stadt gejagt werden, von dem am Ende nicht mehr übrig bleibt als sein Biograf, den er natürlich bei sich hat, der dann rüber macht zu Little Bill, der von Saul Rubinek gespielt wird. Erstmal, ich muss dir sagen, Richard Harris ist fantastisch als English Bob. Das ist so eine Rolle, die würde, Mensch, wie heißt er denn, von Tarantino, unser Mann in Hollywood, der Österreicher, Mensch, jetzt fällt es mich ein, der würde den heute spielen. Django, ja. Anscheinend. Jetzt fällt es mir nicht ein, jetzt ärgert es mich aber. Warte mal, Christoph Waltz wäre heute der Typ, der Christopher Waltz wäre der Typ, der Englisch Bob. An den habe ich immer gedacht und ich muss sagen, ich liebe diese Figur und ich liebe auch die Dekonstruierung dieser Figur, denn die hat ja eigentlich genau einen Nutzen, um uns nämlich die Bösartigkeit von Little Bill und seine Tiefe seines Charakters zu symbolisieren.
Ja, nicht nur das. Das macht ihn toll. Also Richard Harris, die Rolle, die er spielt, die zeigt sozusagen schon, was eigentlich Mythos und was Realität ist.
Genau.
Nicht nur, dass er halt quasi diesen Buchautoren anschleppt, der ja in Anführungszeichen wahrscheinlich vielleicht sogar der mächtigste von allen Charakteren ist, weil er am Ende des Tages die Geschichte schreibt.
Genau.
Sondern er erzählt ja auch ständig. Ne? Wir haben ja auch diese Szene, wo er da irgendwie beim Friseur sitzt und kriegt irgendwie neue Frisur. Und man hatte den Eindruck, der wird jetzt erstmal schön gemacht.
Der geht in die wird Maske. Doch richtig abgestaubt. Der wird richtig abgestaubt.
Genau. Der geht in die Maske, bevor er dann irgendwie sich dem großen Duell stellt. Und erzählt dann halt irgendwie immer, ja, und wenn du in Beisein von königlichen Mitgliedern bist sozusagen, ne, dann hast du das Gefühl von wahrhaftiger Erfüllung etc. Und am Ende des Tages stellt sich dann halt einfach heraus, wie wir dann im Laufe des Films auch erfahren, ne, dass die ganzen Geschichten, die er da halt irgendwie so erzählt hat, dass die halt alle erstunken und erlogen sind. Und wenn er mal jemanden getötet hat, dann war das halt irgendwie mehr oder weniger auch nur Glück oder beziehungsweise Hinterhältigkeit, mit der er dann da zu Werke gegangen ist. Und bevor wir das irgendwie dann in Anführungszeichen herausbekommen, wird er halt erstmal ganz brutal zusammengeschlagen von Little Bill.
Genau.
Auf der Straße vor allen Bewohnern von Big Whiskey. Und das ist schon eine ziemlich grausame Szene, die dann auch zum ersten Mal halt irgendwie zeigt, was für ein Sadist hinter der Fassade des Sheriffs lauert.
Und ab da ist er wirklich die ernste Bedrohung, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich bei Little Billy gedacht, eigentlich ist der gar nicht so schlimm, weißt du, der lässt diese beiden Typen, der lässt die mehr oder weniger gegen sowas, gegen die Zahlung von Tiergut, ne, raus, seine Sheriff-Gruppe, die zweifelt ja schon an ihm, ob er wirklich so ein harter Hund ist, was er immer erzählt, die Geschichten von früher, sondern sagen ja schon, ja, vielleicht ist der doch gar nicht so, ich meine, der steht ständig an der Veranda und hämmert da rum und so, anstatt sich hier um unsere Anliegen zu kümmern, da habe ich bis dahin fast das Gefühl gehabt, ach, so ein schlimmer Typ, so ein fieser Möb ist der gar nicht, und genau dann, in dem Moment, wo er das dann macht, wo er diese Dekonstruierung macht, und er dekonstruiert diesen Mythos von English Bob ja komplett danach, auch durch dass er ihm die Waffe quasi gibt und im Gefängnis und dass er ihn quasi mit Schimpf und Schande aus der Stadt jagt. Das macht er großartig und das machen aber auch beide wirklich, wirklich großartig. Ich wollte da noch zukommen, dann der Archiv, also der Geschichten, wie heißt er nochmal, Beauchamp oder so?
Beauchamp. W.W. Beauchamp.
W.W. Beauchamp wird gespielt von Saul Rubinek, Kivu Sajo. Aus TNG, Kiva Suvajo. Genau. Wer kennt ihn nicht? Ne? Data-Fans wissen mehr. Ne? Aber auch ganz toller Schauspieler.
Ja. Und eins würde ich noch gerne hinzufügen. Also, ne, die Leute, die den Film vielleicht nicht gesehen haben, weswegen English Bob in die Stadt reitet, ist ja die Tatsache, dass eine der Prostituierten sozusagen sich lustig gemacht hat über einen Cowboy. Über sein etwas zu klein aussehendes Stück. Und aufgrund dessen wurde sie sozusagen dann mit einem Messer malträtiert und ihr Gesicht verunstaltet.
Genau.
Das ist ja genau der Punkt, wo dann Little Bill quasi in diesen Saloon reinkommt und sagt, entweder ich peitsche euch jetzt aus oder ihr überlasst sozusagen. Und jetzt wird es ultra krass. Ne? Also als Zeitgeschichte muss man das jetzt sehen und interpretieren. Mhm. Oder überlasst sozusagen eine gewisse Anzahl an Ponys dem Inhaber dieses Etablissements.
Genau, der eine muss
und fünf. Und daraufhin reagieren dann die Prostituierten und sagen, hey, das ist ja wohl unfassbar, wie kannst du das nur machen? Und schließen sich dann zusammen und stellen dann sozusagen ein Kopfgeld von 1.000 Euro auf die Tötung von den beiden Typen aus, die sozusagen die Prostituierte verunstaltet haben.
Genau, 1.000 Dollar. Die tun sich zusammen halt. Denn sie sind auch ein bisschen enttäuscht natürlich, dass Bill die beiden so billig davonkommen lässt. Nämlich mit, das sind ein paar gute Jungs, hart arbeitende Farmer. Mein Gott, ab und zu läuft's mal, da rutscht da mal die Hand aus und so. Aber für 5 Ponys der eine und für 2 Ponys der andere, dann kommen sie schon raus aus der ganzen Geschichte. Und das ist ja im Prinzip der Beginn dieser Sache, dass die sich dann halt zusammentun, diese 1.000 Dollar Kopfgeld auf diese beiden Cowboys was dazu führt, dass allerlei Glücksritter sich dann quasi auf den Weg machen. Unter anderem halt auch English Bob, ne, 1.000 Dollar, das hört sich auch schon gemessen an der Zeit als sehr wichtig, sehr wertvoll an oder sehr viel an. Und auch die Gruppe, wir haben noch den Junior, hier Schofield Kid, benannt nach einer Waffe, ne, der wird von Jamie's Woolworth gespielt, der hat nicht mehr wirklich eine Karriere danach gemacht, das ist relativ wenig, aber der spielt so ein bisschen den Highspawn, so ein jungen Möchtegern Kopfgeldjäger, der sagt, ich habe davon gehört, hier in Big Whiskey, da kann man sich 1.000 Dollar verdienen, der geht halt zu dem guten Money und sagt, hier, du lebst hier mit deinen Kids und komm doch mit mir mit, dann hast du 500 Dollar, wir machen halbe und dann töten wir die beiden und dann haben wir ein gutes Leben. Ne? Und das ist im Prinzip die Geschichte, dieses Zusammentun dieser Kopfgeldjäger, die diese beiden Cowboys jagen. Natürlich passiert super viel mehr halt noch, ne? Aber das ist im Prinzip so die Ausgangslage, die dazu führt. Und wir sehen auch, weißt du, was ich bei English Bob faszinierend fand? Der wird ja auf dieser Zugfahrt vorgestellt halt, ne? Mhm. Und dann erzählt er ja auch, der geht ja allen auf den Sack mit, also da muss unmittelbar zeitlich davor ein Anschlag auf einen Präsidenten passiert sein. Ne? Also so in Amerika und wohl auch mehrfach Attentate auf Präsidenten. Und er sagt dann, ihr braucht eine Monarchie. Wenn ihr einen König habt, auf den macht keiner einen Anschlag, ne? Auf den da, bei königlichem Blut, da traut sich keiner. Bei so einem Präsidenten, na, haben die Leute kein Problem und so, ne? Und dann unterstellt man ihm ja schon, dass er damit nur provozieren will, damit er dann jemanden erschießen kann, ne? Ohne damit also Probleme mit dem Gesetz zu kriegen, ne? Weil jemanden provoziert, der hat ihn angegriffen, er hat sich nur verteidigt, ne? Und man sieht ja auch, dass er nicht nur ein Schwätzer ist, weil die machen ja dann dieses Fasanenschießen, dieses Wetten. Richtig. Und dieses Wetten darum, dass er zeigt, dass er ein guter Schütze ist, weil er mit den Leuten im Zug dann auf dem fahrenden Zug auf einem Waggon steht, der so frei oben ist und dann fasanisch abschießt. Und 7 von 8, glaube ich, schießt er in der Fahrt im Flug ab. Hm. Und das heißt also, der kann nicht nur ein Schwätzer sein.
Genau, aber es heißt natürlich auch, er ist sozusagen, ja, der Bodensatz. Also er ist das unterste Element, was man sozusagen finden kann, weil er nicht davor zurückschreckt, eine Waffe halt nur aus Spaß an der Freude auch zu benutzen.
Mhm. Ja.
Und
ja.
All diese Dinge, die er da immer von dieser Art, diesem feinen Lebensstil, den er da immer kreiert und heraufbeschwört, das ist alles nur eine Art Schutz, eine Art Maske, um sozusagen die eigentliche Durchtriebenheit, die hinter dieser Fassade lauert, dann auch irgendwie so ein bisschen zu kaschieren. Und das zeigt sich ja dann. Ich meine, am Ende des Tages, ne, als er dann geschlagen und die Stadt verlässt in dieser Kutsche, ne, schreit er dann irgendwie raus, ne, dass irgendwie alle ihn sozusagen, dass er alle verabscheut und dass sie alle sterben können und dass es ihm total egal ist, was mit denen passiert. Und da hat er dann plötzlich halt irgendwie alles Dekorum, also alle hochtrabenden Elemente in seiner Darstellung nach außen hin hat er halt irgendwie verloren und abgelegt.
Hüte dich vor Leuten, die ihren eigenen Biografen dabei haben, Tilo.
Genau. Ne? Ja, und der macht ja auch nichts anderes. Also das ist ja auch wieder wunderbar, ne? Wo man dann irgendwie sieht, okay, der diese Eifer. Und man muss ja auch ganz klar sagen, ne, für uns als Europäer ist das nicht so hundertprozentig nachvollziehbar. Aber zum Beispiel, es gibt sehr, sehr viele Legenden, die durch Erzählungen und durch eine frühe Form des Autorentums quasi in den USA auch geprägt wurden. Also Buffalo Bill zum Beispiel.
Ja, Billy the Kid.
Billy the Kid, genau. Das sind so einige der Wegbereiter des Mythos des Wilden Westens und all dieser Dinge, die immer so gerne als zentral für das amerikanische Urbewusstsein auch immer gerne definiert werden. Und das ist einer der ganz wichtigen Elemente, die hier in diesem Film diskutiert werden. Deswegen ist auch die Figur von Beauchamp so unheimlich wichtig und auch die Art, wie er ständig halt seine Assoziation auch wechselt. Ne? Weil wir sehen ja nicht nur, dass er dann zu Little Bill wechselt, sondern wir haben ja dann auch am Ende des Films nochmal einen Moment, wo er dann auch tatsächlich genau. mit dem Gedanken spielt,
zu Money
zu wechseln genau. und dann aber merkt, naja, nee. Ist vielleicht doch nicht so die beste Idee.
Kein Typ der vielen Worte und so. Genau. Ja, du hast aber recht, die Legende ist alles, dein Ruf ist alles halt, ne? Mhm. Wenn du den Ruf hast, der krasseste Motherfucker zu sein, dann will es vielleicht auch keiner versuchen, weißt du? Oder gerade. Ne, das ist, ich kenne okay. den krassesten Motherfucker. Das wäre vielleicht ganz gut.
Das ist Devin Miles.
Das ist Devin fucking Miles, ja. William Money, ne? Der ist, der lebt mit seinen beiden Kindern auf einer Farm und hat da so ein Schweinepestproblem. Wir erfahren, seine Frau ist jung gestorben. Die hat ihn aber vom Whisky und vom Töten weggekriegt. So ein bisschen wie John Wick. Nur sie hat ihm keinen Hund, zwei Kinder. Also ich will jetzt nicht Kinder, weißt du was ich, also es ist so ein bisschen, es ist so eine klassische Geschichte. Nur sie hat ihm dann irgendwie, er war früher so jemand, er war so ein, auch so ein, er hat richtig, also er, es wird schon so ein bisschen die John Wick Story über ihn erzählt, ne? Dass er so der so ein krasser Typ war, der die Leute da weggenudelt hat und also getötet hat und so in Schießereien, so der härteste, der böseste, der fieseste. Und dann hat er eine Frau kennengelernt, hat sich zur Ruhe gesetzt und dann ist sie halt leider verstorben und er sitzt dann da mit den Kids und hat dieses Problem, dass ein Teil der Schweine krank sind, die muss er also erstmal trennen und er hat kein Geld. Ne? Also er lebt da in den nicht guten finanziellen Verhältnissen. Deshalb, er lehnt zwar erst dieses Angebot ab, von dem guten Schofield-Kid da mitzugehen, aber er überlegt sich das relativ schnell. Und erst habe ich mich gefragt, warum macht er das eigentlich und so. Aber er erklärt es ja später. Ne? Also, weil er denen eine Zukunft bieten will, weil er einfach auch finanzielle Probleme hat und die dann durchaus doch ärmlicher leben, als er eigentlich gehofft hat. Für seine Kids. Ne? Ja. Das ist dann seine Motivation, sich dem anzuschließen.
Ja, blenden wir mal den ganz krassen Altersunterschied aus von einem über 60-Jährigen, ne, zu den
ja.
drei bis, weiß ja. ich nicht, achtjährigen Kindern.
Älter sind die nicht.
Ja? Genau. Und die er dann auch noch zurücklässt und sagt, ja, also
das,
du kannst
das
ab und zu mal ein Schwein schlachten.
Wenn du Hunger, nein, wenn du hungerst, schlachtet ein Huhn und wenn ein es Huhn, Probleme genau. gibt, dann geht's zu den Nachbarn. Richtig, dann sagt er aber,
also
wir leben
schon,
da ganz
schon,
alleine, sagt er.
Richtig, genau, das ist schon sehr merkwürdig. Und genau auch die Tatsache, dass er dann immer, also das ist ja wie so ein Mantra, ne? Also dass er immer wieder auch diesen Kindern, die ja in der Art, in dieser intellektuellen Reife, mit der er das formuliert, können die Kinder das überhaupt nicht verstehen, was er eigentlich meint. Wenn er da, ne, davon spricht, ne, dass die sozusagen die Reinheit ihrer Mutter ihn davon abgebracht hat,
ja.
Die bösen Taten zu vollbringen und etc. Ja. Und gleichzeitig, und das finde ich so brillant an der Sache, versucht er ja auf sein Pferd aufzusteigen.
Und das schafft es nicht mehr, ne?
Genau, und das Pferd lehnt ihn ab. Und,
ja.
und wir hatten ja vorher schon diese Sequenzen, wo Eastwood sich ja auch ganz bewusst im Schlamm suhlt. Also als er mit den Schweinen ringt und die trennen will und die, ne, die immer mehr erkranken etc.
Ja.
Das finde ich so, das ist schon toll. Also wenn eine in Anführungszeichen Ikone des amerikanischen Kinos sich dann sozusagen auch so
roh
zeigt und dekonstruiert, genau, in den ersten Szenen eines Films, in dieser Unfähigkeit, ne, also man muss ja irgendwie immer wieder sagen, eine der grandiosen Figuren, die er ja aus der Taufe gehoben hat, neben dem Mann ohne Namen, ist natürlich auch Dirty Harry. Also eine der ultimativen Machismo-Figuren, des amerikanischen Kinos. Und da hat er mehrere, ich glaube, es waren fünf Kinofilme zu produziert, von denen er die teilweise auch selber inszeniert hat, der späteren Folgen. Und das ist schon ziemlich krass.
Absolut. Also
das, dass er hier hingeht und sagt, hey Leute, ne, also ich, vergesst alles, was ihr über meine, meine öffentliche Figur oder die, ne, die Präsenz meines Mythos sozusagen im öffentlichen Wahrnehmung kennt. Ich werfe mich jetzt hier in den Schlamm und ich möchte jetzt, dass ihr mir auf diesem Weg folgt.
Er macht
einer neuen, frischen Rolle.
Er macht das aber noch besser. Also er hat auch ja Schießprobleme am Anfang. Gut, ab einem gewissen Alter und so. Nein, aber er trifft ja mit seiner Pistole nichts. Mit der Dose, also die Dose. Und er muss sich das Gewehr holen, um dann diese Dose runterzuschießen. Und das, wie du sagst, mit dem Pferd, dass er erst fast nicht aufsteigen kann vor seinen Kids da, weil das Pferd ihn ablehnt. Und das wird fast bis zum Ende immer wieder durchgezogen. Also bis sie auch den letzten, den zweiten von diesen beiden Cowboys getötet haben, da hat er auch noch Probleme, auf das Pferd zu kommen, als die fliehen müssen. Erst im Finale.
Es ist brillant.
Da nicht mehr.
Absolut.
Eigentlich aber genau. Ab dem Moment, wo er wieder
das trinkt. Ende. Ja, nee, nachdem er quasi schon die Morde vollbracht hat. Er steigt dann im strömenden Regen aufs Pferd.
Da ist es nicht mehr.
Und genau, weil er dann sozusagen in Anführungszeichen sein Schicksal akzeptiert hat.
Aber bis dahin war es so. Bis dahin waren diese Probleme da so.
Genau.
Und das ist faszinierend. Auch Ned Logan, mit den er dann halt fragt. Ich habe mich erst gefragt, warum er ihn mitnimmt und so, weil gute Kumpels und so. Ich hätte ihm vielleicht gesagt, Ned, kannst du mal auf die Kinder aufpassen? Ne? Also, oder wenn wir uns 1000 durch 3 teilen, ist es weniger als 1000 durch 2. Ne? Also, es ist ja sogar, ich musste ein bisschen lachen, als das kurz ein Thema war. Weißt du, da dachte ich mir, also, man muss kein Mathe-Genie sein. Aber $500 sind besser als $333 und so halt, ne? Aber, also anstatt, dass er ihm sagt, pass auf die Kinder auf, ey, ich nehme dich mal mit, so die Stütze halt, ne? Die sind alte Kumpels, aber so ganz war mir nicht klar, was für ein Background Ned hat. Weißt du, er ist nicht der Revolverheld. Also er ist ein Scharfschütze, er ist ein sehr guter Scharfschütze, auch militärischen Hintergrund, so wie ich das verstanden habe. Aber er wurde uns, ich habe es jetzt nicht so verstanden, dass er so ein Kopfgeldjäger oder so gewesen ist.
Doch,
okay.
Aber, ich hab's noch nicht verstanden. Aber er ist quasi sozusagen die Reflexionsoberfläche für den Zuschauer.
Ja.
Und deswegen hat er sozusagen mit diesem vergangenen Leben abgeschlossen.
Stimmt, er hat abgeschlossen, stimmt, das ist der Punkt.
Ja. Genau, und und das finde ich auch sehr brillant. Also wir sehen ja diesen Moment, wo Manny bei ihm auftaucht und seine Frau begrüßt und die läuft einfach nur an ihm vorbei und sieht das Pferd und sozusagen den Schaft von seiner Knarre, die so hinten aus dem Sattel rausragt. Und dann weiß sie, sie hat dann so einen starren Blick und läuft einfach weiter und sie weiß schon genau, worauf das hinauslaufen wird. Und Ned ist einfach nur dabei, um sozusagen das Gewissen zu sein. Immer den Spiegel vorzuhalten, ne? Was sozusagen das bedeutet, wenn man mit der Vergangenheit im Reinen ist.
Stimmt.
Und all das, was Manny halt immer von sich gibt, das hatte ich vorhin ja schon mal kurz angedeutet, das zeigt ja eigentlich nur in dieser ständigen Wiederholung, diesem Mantra nach dem Motto, ne, die Mutter meiner Kinder hat sozusagen dafür gesorgt, dass ich jetzt damit abgeschlossen habe und so. Das zeigt eigentlich nur, dass er im tiefsten inneren Kern einfach noch nicht wirklich auf dieser Seite ist.
Das ist so, wie sie selbst das versichern, dass man das, was man macht, dass es richtig ist, indem man es wiederholt, während Ned dann diesen Sprung geschafft hat und für den es wirklich so cool ist, nicht mehr das zu sein von früher, dass er es am Ende auch gar nicht mehr kann. Also er kann gar nicht mehr zurück, halt, was ihm dann im Umkehrschluss zum Verhängnis wird. Ne?
Richtig. Und deswegen, ich finde das auch so schön, dass diese drei Figuren dann auch zusammenkommen.
Ja.
Also dass wir diese Anarchie haben, die The Kid irgendwie ausstrahlt, der ja nichts anderes möchte, als eigentlich ein Killer werden.
Na, eine Brille. Der will eigentlich nur eine Brille.
Also nee. Genau, dass wir Money haben, der immer noch damit ringt, damit abzuschließen und dass wir Ned haben, der damit abgeschlossen hat.
Ja, es sind eigentlich die drei Stufen, ne?
Genau. Ja. Und brillant, einfach nur brillant. Und wie toll halt dann eben auch dieses Drehbuch ist, dass dann nach einer anfänglichen Diskussion der Qualitäten, wo dann immer gesagt wurde, naja, hatte ich vorhin ja schon gesagt, ne? Dieses Drehbuch ist etwas, mit dem wir überhaupt nicht assoziiert werden wollen, Mr. Eastwood, ne? Das sollten wir auf keinen Fall produzieren. Und mittlerweile ist es ein Film, der sozusagen in der Library of Congress aufgenommen wurde. Also eine, ne, das ist, wenn man bei uns in Deutschland quasi jemandem das Bundesverdienstkreuz aushändigen würde. Also es ist sozusagen als wertvolles Kulturgut anerkannt und ist aufgrund gerade dieser ganzen interessanten, ambivalenten Tendenzen, die es auch repräsentiert, dann auch ein ganz großer Film, der sozusagen für die Vergangenheit oder für die Zukunft dann auch präserviert werden sollte.
Ja, das ist er auch, aber auch absolut verdient halt. Ne? Also wie gesagt, gerade die Tiefe der Charaktere und die schauspielerischen Leistungen, die sprechen da wirklich für sich. Ich wollte noch bei Schofield Kid noch was dazu sagen, weil du sagst, er ist so ein angehender Killer, aber ich fand es irgendwie total niedlich, dass er kurzsichtig ist. Also ja. Wirklich so stark kurz. Und dann merkt man erst, dachte ich mir, was ist das? Er hat halt das Geld zu dem Zeitpunkt nicht, sich eine Brille zu kaufen. Und das wird ja sogar auch thematisiert am Ende, als er sagt, ich will seinen Teil der Beute nicht oder des Kopfgelds nicht, weil ich will doch nicht mit der ganzen, er hat ja so eine Läuterung, er will nie wieder jemanden töten, nachdem er eine Person auf der Toilette erschossen hat. Game of Thrones Fans wissen mehr. Und dann sagt er, ich will nicht mal das Geld. Und er sagte, doch, du nimmst das Geld, bringst es zu meinen Kindern und kaufst dir eine Brille davon, weil er ist hart kurzsichtig und sagt so, 50, also so wie ich, also ohne Brille wäre ich auch aufgeschmissen. Und das wird wirklich diesen ganzen Film durchgezogen, dass der Jüngste von den dreien der ist, der ein Gebrechen hat. Ja. Weißt du, also ein Gebrechen im Sinne von, also wenn du auf die Jagd gehst und dann wirklich kurzsichtig bist, ist das ein Handicap in dem Augenblick einfach. Er sagt ja auch immer, was passiert denn da vorne?
Die mir sagen, absolut, okay, ja. Das ja, es gibt ja diese wunderbare Szene, diese, ne, zwischen den dreien, die dann auf den Pferden sitzen und dann geht es darum, dass Money sozusagen die Wolken im Blick hat und sieht, dass da sich halt ein Unwetter zusammenbraut. Mhm. Ne, und dann kommt halt irgendwie die Frage, ja, scheiße, hast du das nicht gesehen? Ja, doch, da habe ich schon häufig gesehen, Wolken. Ne? Und dann wird Ned halt irgendwie so ein bisschen neugierig und fängt dann an, so langsam sich aber vorzutasten und dann kommt halt nach einer gewissen Zeit, kommt er dann irgendwie raus, okay, der kann halt irgendwie 50 Yards gucken und das war's dann.
Mhm. Und das wird auch durchgezogen. Also, ja.
Für die meisten Cowboys reicht das ja auch, wenn du eine Pistole in der Hand hast und auf kurze Distanz jemanden ausschalten musst. Aber sobald es halt dann darum geht, eine Sniper-Rifle, also ein Scharfschützengewehr in die Hand zu nehmen, dann ist er halt nicht wirklich die richtige Wahl.
Und das war auch der Grund, warum er sich überhaupt Hilfe geholt hat für diesen Job. Mhm. Ne? Also das drückt er dann ja raus. Deshalb halt Money, weil er diese Legende ist. Ne? Und er ist ja dann doch cool damit, dass Ned noch mitgeht, obwohl es ja eine deutliche Reduzierung des Kopfgeldes ist, nur noch ein Drittel zu haben als die Hälfte. Aber weil er sieht, oh, der ist Scharfschütze. Oh, super, je weiter weg wir von denen sind, umso besser halt. Ne? Ja. Ich muss übrigens hier noch einen kleinen Exkurs noch mal zu English Bob. Ich fand es super, dass er die deutsche Stimme von Nathan Bridger hat.
Na, auf jeden Fall.
Nein, natürlich. Es ist natürlich unter anderem Nathan Bridger. Es ist der großartige Gerd Günther Hoffmann, der ihn gesprochen hat, den wir Trekkies natürlich auf ewig wahrscheinlich mit der Stimme von Captain Kirk assoziieren werden. Also wenn ich den höre, habe ich wieder sofort Star Trek 4 Vibes. Weißt du? Ich möchte sofort einen Wal streicheln. Weißt du, so geil. Grüße an den David Potter an der Stelle. Ja, aber es ist so gut. Der Captain der
Sequels. Aber weil wir es übersprungen haben, ne? Es gibt ja dann auch diese wunderbare Szene, die so ungefähr auf der gleichen Laufzeit auch stattfindet, wo nämlich Little Bill, English Bob und W.W. Beauchamp im Gefängnis sitzen. Mhm. Und Gene Hackman, und ich glaube, das ist die tatsächliche Szene, mit der er sozusagen seinen Oscar auch festgenagelt hat.
Ja.
Sozusagen eine Art Realitätsreflexion macht auf die Geschichte, die English Bob erzählt hat, über eine seiner Großtaten. Und er dann sozusagen ihn demaskiert, nachdem er ihn physisch schon zusammengeschlagen hat und er jetzt in der Zelle vor sich hinschmort, geht Little Bill halt irgendwie auch hin und macht wieder in seiner sadistischen Freude dann auch den Rest des Charakters quasi noch dem Erdboden gleich, indem er Beauchamp dann irgendwie auch herausfordert und sagt, ne, nimm doch mal die Waffe in die Hand, ne, und guck mal, was passiert, wenn du sie spannst, und dann musst du aber halt auch den Lauf auf dein Opfer richten und dann den Abzug drücken, ne, und dann kriegst du halt sozusagen, ja, dann am eigenen Leibe bekommst du dann halt irgendwie mit, dass er es nicht kann. Ne,
er hat nicht mal den Finger am Abzug.
Richtig, genau.
Und ich musste sagen, ich dachte, er sagt dann, siehst du, kannst das nicht mal. Und da musste ich sagen, da ein Punkt an Beauchamp, der dann sagt, ja, aber ich könnte ja ihm die Waffe geben. Ne? Also er stößt das ja an, dann im Gefängnis sitzenden englischen Bob die Waffe zu geben und so. Und er sagt, dann mach das ruhig, da, gib ihm ruhig die Waffe. Ne? Und so. Und ich habe mir, als ich die Szene gesehen habe, hab ich auch dran gedacht. Ich sage, das war sicher, da haben die bei der Oscar-Nominierung gesagt, 6-mal ja. Ne? Und so, das ist so großartig gespielt von Hackman, von den allen dreien, das ist großartig gespielt. Aber Hackman sticht einfach in jeder Szene, in denen er drin ist, dominiert er die Szene.
Absolut. Ja.
Und du merkst es auch, wenn, also die ist total großartig, aber ich mag auch so kleine Szenen in dem Film. Diese sie reiten dann, ne, zu dritt, ja, also als noch Ned und William Nanny, als die noch zu zweit sind, führen die ja kurz dieses Gespräch, was so Männer für Gespräche führen halt, ne? Sag mal, gehst du ab und zu mal in eine Stadt abends, um mal ordentlich einen wegzustecken. Und der Blick, der angepisste Blick von Clint Eastwood, der dieses Clint Eastwood, dieses so, weißt du, von der Seite gucken und so die Mundwinkel nach oben ziehen, weißt du, so, wo er dir so offen seine Verachtung entgegenschleudert, aber er ihn ja eigentlich mag. Sagt, nee, ich geh nicht weg. Und sagt er, weil in meinem Aussehen würde ich nur Frauen gegen Geld bekommen. Und das würde meine Frau nicht gut finden. Ich bin auch Vater, sagt er. Und dann ist so ein Moment, so ein peinlicher Moment des Schweigens von den beiden, wenn sie nebeneinander herreiten. Und dann sagt Ned, also machst du es dir mit der Hand. Und auch dann dieser Blick und so, ey, das ist ganz großes Kino. Alleine, weißt du, das ist so ein Gespräch, das führen Typen in solchen Situationen dann halt.
Absolut, ja.
Ne? Wir haben ja vorhin über die Sache mit dem Unwetter auch geredet, ne? Wenn die dann in Big Whiskey, das ist der beste Name für eine Stadt übrigens, Big Whiskey, ankommen, ist ja dieses Unwetter. Und ich fand auch diese Szenen eigentlich sehr toll, wie Manny unten dann sitzt und der ist schlagartig krank geworden von dem Unwetter, dass man das auch mal so sieht in so einem Western, weißt du, dass man sich da den Tod holt, weißt du, den Tod holt.
Und ja, ich habe so ein bisschen, also mich hat das natürlich sehr stark, das ist wie eine Art psychologische Wiedergeburt, ne?
Ja.
Er muss jetzt krank werden und das Schlimmste erleiden sozusagen. Mich hat das sehr, sehr an Für eine Handvoll Dollar erinnert. Den ersten Film, den er im Italo-Western-Genre gemacht hat. Da gibt es auch eine Szene, wo er dann halt ganz unten landet und zusammengeschlagen wird und sich dann sozusagen durch die Hände einer wohlmeinenden Frau wieder zurück ins Leben findet.
Strawberry Alice.
Genau, und der Armen, die halt irgendwie
das Gesicht
zerschnitten wurde.
Ja, das ist ich muss sagen, mir kam das eigentlich ein bisschen so storytechnisch ein bisschen zu plötzlich. Weißt du, dass er dann, klar, Wetter ist schlecht und so, aber die sind ja auch kernige Typen, die viel draußen sind. Dass er dann da so krank auf einmal unten da sitzt im Saloon und seine Kumpels sich gegenseitig versichern, nur mal kurz hoch zu den Damen der Nacht zu gehen, um mal zu gucken, ob alles in Ordnung ist halt, ne? Und dann aber auch abhauen, als es dann unten diesen Angriff auf ihn gibt. Das ist schon ein bisschen hart. Ne?
Aber vielleicht ist es auch, also ich glaube, das ist, da kommt ein Drehbuchautor, also der Punkt an der Sache ist ja, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, Eastwood verfilmt ja diese Skripte auch tatsächlich ohne irgendwelche großen Änderungen. Also er ist jemand, der seine Skripte nicht durch viele Hände gibt, sondern meistens der Originalfassung des Autoren den Zuschlag gibt und die dann auch so umsetzt. Und ich schätze mal, wenn da noch mal jemand drüber geguckt hätte, hätte man eine und besonders auch diese Szene vielleicht noch mal etwas überarbeitet, damit die ein bisschen smoother, ein bisschen gleitender sozusagen auch sich geben. Weil man hat hier wirklich den Eindruck, hier ist im Hintergrund sozusagen der Autor am Werk. Ne? Denn er zeigt sozusagen, dass Manny genauso wenig seine Waffe auf den Tisch legen kann, wie das Little Bill halt irgendwie dann auch sagen kann, okay, ich kann dich jetzt halt einfach dann auch nicht anders handhaben, als ne, das sozusagen mein Naturell ist.
Genau.
Und deswegen wird er halt dann irgendwie am Ende des Tages zusammengeschlagen und offensichtlich so ganz, ganz brutal, dass er halt nur so knapp mit dem Leben davon kommt.
Sie fallen ja auf, weil sie ihre Waffen nicht abgeben oder sagen, sie haben keine Waffen, ne? Das ist ja wohl da das Gesetz. wie wir auch schon bei den Szenen von English Bob gesehen haben, dass die das sehr ernst nehmen, dass man seine Waffen abgeben muss. Macht, wie gesagt, in der Stadt namens Big Whiskey vielleicht auch durchaus Sinn. Aber ich fand das auch ein bisschen, das ging so ein bisschen glatt durch, um diese Heldenreise anzustoßen halt, mit dem, dass er dann so zusammengeschlagen wird und dann 3 Tage lang quasi bewusstlos ist und gesund gepflegt werden muss. Und fand die Frage übrigens sehr süß, als sie sagte, hast du Hunger? Der sagte, wie lange war ich weg? 3 Tage? Dann ja.
Ja, wir haben hier natürlich zwei Figuren, die süß und unschuldig miteinander umgehen. Ne? Also die sind psychologisch und körperlich geschundene Charaktere und sie finden irgendwie zueinander. Mhm. Es ist übrigens auch eine krasse Veränderung in der Szenerie. Wir haben plötzlich ein schneebedecktes Calgary, also Drehort sozusagen, der da war. Und da musste man dann irgendwie, genauso wie man den Regen halt auch häufig genutzt hat, in den Nachtszenen, so musste man halt hier irgendwie dann auch für den Schnee eine gewisse Rechtfertigung finden. Und Eastwood als sehr praktischer Regisseur, der weiß das natürlich auch genau, dann in der Situation auch zu nutzen. Aber man sieht immer diese traurigen Blicke. Ne? Also wir haben diese wunderschönen, diese Einstellung, wo beide sozusagen nach links aus der Kamera blicken, in der großen Porträtaufnahme. Und diese traurigen Blicke, ne, die zeigen für mich so zwei Seelen, die diesen Moment genau auch brauchen.
Ja.
Dass nämlich Manny sagt irgendwie, ne, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt deine Dienste nicht in Anspruch nehme, weil du sie mir anbietest, weil du entstellt bist, sondern weil ich eine Frau habe.
Ja, und genau, ihr sagt ja noch nicht, dass sie tot, also ihr sagt ja das nicht, dass sie tot ist. Er sagt, also er zeugt den Eindruck, dass sie lebt. Er macht so einen sehr unpassenden Gewitz über ihr Gesicht in dem Moment. Er sagt, er ist da sehr unbeholfen, aber das ist, glaube ich, Unbeholfenheit.
Ne? Genau.
Ne? Weil er sagt, ich sehe eigentlich ganz, also du siehst ja nicht so schlimm aus wie ich oder irgendwie sowas. Und er meint das nicht schlimm, aber natürlich für jemanden, deren Gesicht zerschnitten ist, ist das vielleicht, und die Narben, das sieht schon sehr krass aus, ist das nicht die beste Art, damit umzugehen. Er ist ja unbeholfen ihr halt gegenüber.
Er ist unbeholfen, aber du merkst dann auch an der Reaktion, die das auslöst bei ihr, ne? Dass sie halt so ein bisschen noch an das Gute im Menschen glaubt. Mhm. Und all das, was sie in Big Whiskey erleben in diesem Film, ist halt eher das Gegenteil davon.
Du hast gerade die Szenerie erwähnt, diese totalen Aufnahmen von der Landschaft, die sind fantastisch. Auch das erste Bild, was wir sehen vom Anfang, das hatten wir, die Kameraarbeit, weißt du, diese totale von der Farm im Sonnenuntergang und dem alleinstehenden Grab so ein paar hundert Meter vom Haus entfernt, ist ja auch die erste und im Prinzip auch die letzte Szene in diesem Film.
Richtig.
Und das ist eine Bildsprache, die ist Wahnsinn. Ich frage mich, wie lange man dann da sitzt und sagt, wir müssen auf einen Sonnenuntergang warten oder einen Sonnenaufgang oder vielleicht wird das auch digital gemacht und so. Aber
in den frühen 90ern war das nicht so. Da gab es keine digitale Filmtechnik.
Wie so ein perfekter Shot irgendwie, was das angeht. Ja. Weißt du, so ein Money-Shot.
Aber das war, guck dir ja Lawrence von Arabien aus den 60ern an. Der ist auch gefüllt von solchen Shots und das ist alles wirklich nur die Ausdauer. Das ist die Liebe zum Kino. Und
ja,
das
aber
ist
der Wille, da gesessen
Poesie
haben.
Einzufangen.
Ja, aber da musst du ja da gesessen haben und auf den Sonnenaufgang gewartet haben.
Ja, natürlich. Also die haben sich Wetterberichte angeguckt und ich denke mal Jack Green, ne, der auch meiner Ansicht nach einen Oscar verdient hätte für diese Aufnahmen, der hat das auf jeden Fall gemacht. Mhm. Mit Leib und Seele. Also das merkt man. Und teilweise werden solche Einstellungen ja auch nur, ich weiß es nicht, 5 Sekunden oder 6 Sekunden eingestreut.
Ja, die haben wahrscheinlich diese beiden Shots zusammengedreht. Also, ne, wie gesagt, diesen ersten Shot und den letzten Shot halt, wo diese Texte
der erste Shot ist schon Sonnenaufgang und der letzte ist dann schon
Untergang, stimmt.
Ja. Ist ein Untergang tatsächlich.
Am selben Tag zumindest. Die haben einen langen Tag gehabt und gesagt, hier, Leute, mittags Bubu,
aber es ist schon interessant, ne, weil er benutzt halt die Bildsprache immer mal wieder von Italo-Western, die so silhouettenmäßig die Figuren dann auch vor einem monochromatisch beleuchteten Hintergrund, also wie einem Sonnenuntergang oder Aufgang, auch zeigen, dass du hast nur so einen Schatten und der umreißt dann sozusagen die Figur und auf der anderen Seite hast du dann halt eben auch diese langen Tracking-Shots, wo dann die Kamera sozusagen den Pferden mit den Antagonisten oder Protagonisten folgt und dann halt eben noch diese wunderbaren, teilweise auch sehr diagonal verzogenen Shots, wenn sie halt den Berg hinauf ins Dorf reiten und so. Da ist dann wieder sehr viel Episches und das finde ich auch so wunderbar, weil dieser Film Der wird nicht umsonst als Spätwestern auch bezeichnet, weil tagsüber, also wenn die Szenerie schön gleichmäßig ausgeleuchtet ist, dann hast du diese wunderbare Weite, die atmet.
Ja.
Ne, dieses Epos und dieses Epische, was man mit dem Western halt ne, aus den, der glorreichen Zeit assoziiert. Und wenn es dann dunkel wird, und wir begeben uns ja bald in eine einen Bereich des Films, nämlich die letzte halbe Stunde, das ist genauso wie, wie wir das auch bei Nightmare on Elm Street hatten, die letzte halbe Stunde auch von Erbarmungslos ist wirklich im Dunkeln, in der Nacht. Und da wird es dann so eng, klaustrophobisch und düster.
Und das ist richtig dunkel. Das ist nicht dieses Filmdunkel, wo du ganz viel Licht siehst, es ist einfach nur keine Sonne, sondern es ist wirklich dunkel.
Genau. Halt, ne? Und man sagt halt, der lichtsetzende Kameramann, wie es so schön heißt, Jack Green, der ist halt tatsächlich mit Lampen und Kerzen zur Nacht vor den Drehs auch durch dieses Set gelaufen und hat halt irgendwie geguckt, wie das Licht sich sozusagen in den jeweiligen Winkeln der Gebäude auch einfängt und wie viel künstliches Licht man dann irgendwie braucht, um die jeweilige Stimmung zu erzeugen. Und ich finde, das ist ihm perfekt gelungen.
Wahnsinnig gut gelungen. Du hast gesagt, dass das Drehbuch ist im Prinzip nicht verändert worden seit den 70er Jahren, ne? Das widerspricht aber eigentlich, dass diese Szene, wo er krank wird, so referenziell auf ihn gemacht wurde. Weißt du, das ist so, weil du gesagt hast, du erinnerte dich an eine Handvoll Dollar und so halt, ne? Weil dann kann dir es ja eigentlich, dann ist es eher vielleicht ein Zufall gewesen oder von Anfang an so gedacht worden, dass die Szene so ist.
Naja, das kann ja, also wie gesagt, die Momente, wo er sich am Boden, ne, über den Salon sozusagen dann zieht und dann, ich weiß nicht genau, wer ihm die Tür aufmacht, aber es ist Beauchamp, ich weiß nicht. Und Eastwood sich dann da so rausschleppt in den Regen und dann auch noch die Treppe runterrollt in den Matsch hinein.
Ja, stimmt schon, ja, doch.
Genau, genau dieser Moment, das ist, sind reine Regieentscheidungen, glaube ich.
Ja, vielleicht hat er das auch wirklich gerade, ja, als er es geschrieben hat, gerade den Film im Fernsehen gesehen.
Das mag sehr gut sein. Das ist wie Richard Harris. Es
genau. Ja, der hat einen Anruf von Clint Eastwood gekriegt, während er einen Clint Eastwood-Film gesehen hat im Fernsehen, im Hotel und dachte, es wäre ein Gag, als der ihn anrief und ihm die Rolle angeboten hat. Ne? Ja. So war das, glaube ich. Weißt du, was ich mich noch gefragt habe? Ich habe während des Films mich mehrfach gefragt zum Thema Charakterisierung, ob ich Little Bill das abnehme, dass er diese beiden Cowboys, denn er stößt ja das ganze Problem an, was er hat. Ne? Er hat ja das Problem, dass er die beiden Cowboys für ihre Tat vom Haken lässt gegen diese Pferde. Ne? Mhm. Er hat selber quasi das Urteil gefällt und sie nicht getötet oder ausgepeitscht oder was so von ihm erwartet wird, sondern hat sich da quasi für den Money-Weg entschieden. Und dann versucht er das ja durchzusetzen, weil eigentlich versucht er sie ja irgendwie zu beschützen. Also nee, er beschützt die beiden ja eigentlich noch, indem er die dann suchen lässt und so halt. Ne? Aber vielleicht nicht, weil die ihm irgendwas bedeuten, sondern weil er seine Entscheidung durchsetzen will. Ne? Und da habe ich mich gefragt, ob das zu einer Figur wie ihm passt. Und je länger ich drüber nachgedacht habe, umso mehr doch ja passt total zu ihm als Figur. Weil er ist das Gesetz in dieser Stadt. Und er hat das so entschieden. Und er hat sich für da den Money-Weg entschieden, statt so die, naja, ist die Frage, ob auspeitschen, ob es Gleiches mit Gleichem. Aber das war halt der Wilde Westen halt, ne? Mhm. Die Fähre, die, aber er hat halt, er ist der Richter, der Geschworene und auch der Henker in dieser Stadt. Und deshalb diese vermeintliche Schwäche der Figur, die ich am Anfang habe ich das als Schwäche interpretiert und gedacht, ey, der ist gar nicht so, wie ich schon sagte, nicht der fiese Möb und so und mehr mit seinem Hausbau beschäftigt und so, so ein klassischer FDP-Typ, weißt du, auf seine Interessen bedacht. Nein, nee, also und er ist es nicht, weißt du, er ist genau Richter, Geschworener und Henker in eins.
Ja, ich denke, das ist ja auch in der Szene, die wir vorhin kurz besprochen haben, mit Hackman und Rubinek und Harris im Gefängnis. Da sagt er ja auch, ne, der ja, also Hackman spricht davon, dass er sagt, in 9 von 10 Fällen ne, ist derjenige immer der Überlebende, der sozusagen cool reagiert in der Situation.
Ja, stimmt, ja.
Und Hackman ist aber sozusagen der das letzte Zehntel bringt. Denn der würde auch drüber hinausgehen. Der geht auch aufs Ganze. Ne? Und das ist sozusagen dieser sadistische Aspekt an seinem Charakter, der ihn dann dazu verleitet, alles auf eine Karte zu setzen. Und das ist ja dann eben sozusagen genau der Punkt, der dann zum Tragen kommt.
Ja, das stimmt.
Weil er dann halt irgendwie sagt, okay, ich setze jetzt alles auf eine Karte und ne, wenn du jetzt die Knarre ziehst und mich tötest, ne, dann sorge ich dafür, dass alle meine Bürgerwehr, die hier um mich herum steht, ne, dass die dich dann richten werden.
Das ist auch eigentlich ein krasses Vorgehen an der Stelle, ne?
Ja.
Also, und ihm nimmt man es auch ab, auch wenn er später dann ein bisschen bereut. Er sagt, nicht so, ich baue doch gerade ein Haus. Also das scheint wirklich so ein treibendes Element zu sein. Ich fand auch die Jagd. Nee,
der ist halt in der Art der besten Bösewichte. Ne? Und das ist ja auch wieder die Ambivalenz und die Vielschichtigkeit von diesem Skript. Er ist davon überzeugt, dass er das Recht ist, dass er die richtige Position hat.
Genau.
Und wenn du das auf den American Way of Life beziehst, ne, und das musst du ja auch immer sagen, denn was Eastwood hier macht, ne, der ist natürlich auch eine Art Beobachter und in seiner Art und Weise auch immer eine Art Beauchamp in der Betrachtung des Westerns, indem er sozusagen den Mythos auch prägt, ist natürlich das auch in dieser ganz, ja, sehr unangenehmen Ambivalenz das Thema Gewalt, und das habe ich am Anfang des Podcasts ja auch gesagt, ne, hier diskutiert wird. Und er spricht ja dann natürlich auch immer davon, okay, also Leute, die Gewalt sozusagen in Anführungszeichen als Lawgiver, und das ist ja Hackman hier auch, also derjenige, der sozusagen bestimmt, wie du es gerade gesagt hast, was ist Recht und was ist Unrecht, dass die hier und da natürlich auch dafür gesorgt haben, dass in den USA in dieser Zeit des Umbruchs man sich auf den Straßen vielleicht auch etwas sicherer gefühlt hat, wenn man eben nicht in Anführungszeichen eine Prostituierte war.
Ja, oder eben im Weg ganz gestanden.
Krass formuliert.
Ja, das ist genau das Ding. Also das ist ja schon ich habe darüber auch noch mal ein bisschen was gelesen. Also in diesen ganzen kleinen Städten, da war das dann auch häufig so, dass dann der Sheriff auch, sagen wir mal so, weitergehende juristische Befugnisse hatte.
Als, Law and Order.
Law and Order halt. Ne? Da hast du nicht gesagt, entschuldigen Sie, kann ich mal bitte, ich würde gerne einen Anruf machen, um mit meinem Anwalt zu sprechen. Ne? Das war dann eher weniger halt. Ne? Ich finde es auch cool, dass die, oder was heißt cool, ich finde es gut, dass die Jagd nach den beiden Cowboys auch wirklich so einzeln verläuft, ne? Weil sie nehmen sich ja erst den einen vor, den sie dann auf den sie quasi auflauern in dem Canyon, wo sie versuchen mit Ned, als Scharfschütze ihn zu erschießen, der dann moralische Probleme hat damit und sagt, er kann das doch nicht mehr und so, und dann übernimmt ja Money das Scharfschützengewehr und die schießen ihn dann vom Pferd und beim Versuch in Deckung zu gehen in den Bauch und so, und der schreit ja dann auch um Wasser, nach Wasser, und das lässt man dann zu, dass seine Kumpels dann ihm Wasser geben und ihm aber, auf die Art lässt man sich aber auch bestätigen, dass er wirklich tot ist. Bauchschutz bis zu tot halt, ne? Und ich finde das krass, dass diese Szenen, das sind halt zwei, einmal die und dann der andere Typ, der dann zu Hause auf der Toilette quasi erschossen wird, also dass die nicht zusammen waren, sondern die Jagd nach den beiden einzeln irgendwie ablaufen musste. Und hier ist ja auch der Moment, der Moment, wo Ned sagt, ich kann das doch nicht mehr. Ich bin zwar hier mit als Scharfschütze, aber ich kann das nicht mehr und ich will auch jetzt mein Teil nicht mehr an der Beute. Ich bin da einfach raus, moralisch. Also ich habe meine Läuterung abgeschlossen und das sagt er, ich reite jetzt auch nach Hause halt. Ne? Und so muss Money das übernehmen halt. Ne? Denn der gute Schofield, der kann ja nicht so gut gucken halt. Ne? Und somit ist er das erste Mal jetzt gezwungen, wieder jemanden zu töten.
Er sagt ja auch, ne, I can't see.
Ja.
Ne? Und Money sagt dann, just shoot. Und Ned sagt dann halt, ne, das kann ich nicht mehr. Dann nimmt Money die Waffe.
Ja.
Und er schießt einmal daneben und der zweite Schuss,
der
sitzt dann. Und dann verendet der, in Anführungszeichen, Cowboy, der nicht wirklich aktiv war an der Gewalttat, der verendet dann halt hinter so einem Stein, man sieht das dann auch nicht wirklich, aber doch, tatsächlich, man sieht es dann ein paar Sekunden später, der Moment wird dann ausgekostet und das finde ich schon ziemlich krass, weil es gibt dann halt dann auch eben im Verlauf der weiteren Szenen danach gibt es ja dann irgendwie auch so diese moralische Frage, die Money dann auch an The Kid stellt und dann bricht er ja dann mehr oder weniger auch zusammen, ne, und sagt dann halt, ne, er folgt halt am Ende des Tages nur diesem romantischen Ideal. Er hat noch nie irgendjemanden getötet. Außer
das muss er halt beim zweiten machen halt, ne?
Den zweiten Opfer.
Der zweite, der noch in seiner Farm ist, der hat aber ein paar Männer geschickt bekommen von Little Bill. Das meinte ich mit, er beschützt sie ja auch irgendwo halt, ne? Und den erwischen sie ja quasi auf der Toilette. Ne, mhm. Und da ist es so nah, da schießt auch Schoffi nicht vorbei. Aber man merkt ihm auch an, dass er das nicht eigentlich dann doch nicht möchte und dass es halt was anderes ist, da Geschichten zu erzählen und Heldenverklärung und Romantisierung und dann da zu stehen und abzudrücken halt. Er macht's dann auch, dann gibt's ja noch diese Fluchtszene, wo er ihm, weil Mandy, da muss ich ein bisschen lachen, auch wenn es da nicht witzig ist, aber wo er so diese Probleme hatte, wieder aufs Pferd aufzusteigen und, genau. Und wirft er ihm ja, damit er die Hände frei hat, das Gewehr zu und er sagt, ich sehe doch gar nicht. Und er sagt, ja, halt's einfach in die Richtung, aus der wir kamen und drück ab. Ne? Und das funktioniert, um die ein bisschen aufzuhalten. Und da hat er ja diesen quasi dann Zusammenbruch unter dem Baum, wo er dann sagt, das war der erste, da sagt er auch wirklich, dass es der erste war, den er getötet hat und er das nie wieder machen möchte und er möchte auch dieses Blutgeld nicht haben. Also er möchte auch den Teil des Kopfgelds nicht und da ist ja Manni schon so, ja, hier die Hälfte und das bringen wir jetzt nett, der ist schon nach Hause geritten und so und dann kommt ja die Dame, die ihm das Kopfgeld übergibt und die sagt, ja, wieso, aber euer Freund, der ist geschnappt worden. Den haben sie, das wurde davor in den Szenen gezeigt, der wurde geschnappt auf dem Nachhauseweg, wurde natürlich auch verprügelt und wurde dann wurde nett in der Gefängniszelle an die Gitter gefesselt und ausgepeitscht, weil er reden sollte, weil er die Namen von seinen beiden Mitkumpanen verraten sollte und er hat verschiedene Namen immer genannt, aber das funktioniert nicht bei jemandem, der mitschreibt.
Ja. Ne? Das ist übrigens die erste Parallelmontage des Films.
Ja.
Wir haben ansonsten immer mit Zeitsprüngen oder mit fast anschlussartigen Szenen zu tun, aber hier, ne, haben wir sozusagen die erste Parallelmontage, wenn der arme Morgan Freeman sozusagen sein Ende findet.
Und, genau.
Das ist ja auch richtig krass, weil, genau, wie du schon gesagt hast, also The Kid, der offenbart hier halt irgendwie tatsächlich seine wahre Gesinnung und er wird also trotz seiner ganzen Entschlossenheit, die wir am Anfang des Films gesehen haben, er wird also kein neuer English Bob in the making sozusagen, sondern wahrscheinlich wird er irgendwann wieder in der Versenkung verschwinden und ein normaler Zivilist werden.
Mm, ja.
Aber was ich halt krass finde, ist diese Antwort, die Eastwood ihm gibt. Er sagt nämlich, killing a man is a hell of a thing. Mm. You take away all he's got and all he's ever going to have.
Mm.
Ne? Also da wird dann das Thema des Existenzialismus also komplett angeschnitten. Ne, nicht nur das, was er oder was der Getötete sozusagen besitzt in der Situation, sondern alles, was er auch in Zukunft vielleicht erreichen wird oder haben wird, das nimmst du ihm, wenn du ihn tötest.
Ja.
Und dann kommt halt ne, die Prostituierte und wie du das schon gesagt hast, sie berichtet halt, wir sehen das dann nicht mehr, aber Ned ist ermordet worden.
Mhm.
Und ich finde das auch so schön, weil die Performance von ihr im Englischen, die ist so wunderbar roh und auch fast wieder so dilettantisch echt, dass man halt irgendwie denkt, okay, da ist so viel Verwundbarkeit drin und so viel ungefilterte Realität. Das ist ein wahnsinnig krasser emotionaler Moment und William Money, der bricht halt hier tatsächlich zusammen.
Ja. Ne? Aber das ist eine durchgängig starke Szene. Also der Film hat viele davon, aber der Moment, wo er dann erfährt, sein Freund ist nicht weggekommen, ist nicht nach Hause gekommen und so, sondern der ist tot und sie haben den ausgestellt. Sie sagt ja eben auch, der hängt quasi, also nicht er hängt, aber er steht in so einem Sarg an der Eingangstür von einer Kneipe und da hängt auch so ein Schild dran und die haben ihn halt getötet, weil er nicht reden wollte. Aber am Ende hat er wohl doch unter ganz großen Schmerzen gesagt, wer ihr seid. Also die wissen jetzt, wer die beiden auch sind und dann fängt er in dem Moment an zu trinken. Das lehnt er den ganzen Film über ab. Ne? Mhm. Und jetzt nimmt er erstmal zwei kräftige Schlücke Whisky. Die glaube ich, also dieser Moment ist, glaube ich, jetzt da. Jetzt ist er wieder der Alte. Ne? Also das Monster, was er nicht mehr sein wollte. Und lässt sich auch von Sheffield denen die Waffe geben. Und in diesem Moment, wenn er dann auch zu ihm sagt, wenn er so zögert, ihm die Waffe zu geben, wo er zu ihm sagt, Alter, ich töte dich jetzt nicht, du bist mein einziger Freund, der noch da ist. Ne? Das fand ich fast schon rührend in dieser Härte dieser Szene, wo er diese Flasche sich ansetzt und diese zwei Schlücke nimmt und sich die Waffe geben lässt und sagt, okay, ne, du reitest hier weg, ne, die trennen sich ja dann auch, er gibt ihm ja das gesamte Geld mit und sagt, das gibst du meinen Kindern, ne, und der Witwe von Ned, ne? Und du kaufst dir eine Brille. Davon sagt er ihm auch, sagt er ja auch, ne? Weil er, und, aber er sagt auch, unsere Wege trennen sich jetzt hier. Das ist jetzt mal Cup of Tea. Halt. Ne? Und ab dem Moment hat er auch, wie wir schon sagten, gar kein Problem mehr mit Pferden und Aufsteigen oder so. Oder mit Schießen. Und
Das genau. Ist großartig. Und hier muss man halt, genau, hier wird halt jetzt, hier muss man jetzt halt dann eben auch die Parallelen ziehen zur Literatur. Ne? Also hier wird halt Homers Iliad rezitiert. Das ist halt irgendwie so ein Punkt an der Sache, wo Eastwood halt dann wirklich auf die griechische Mythologie zurückgreift. Wir haben halt hier die Figur des William Money, die halt mit Achilles gleichgesetzt wird. Und Achilles ist halt in der Ilias ist er sozusagen auch ein Kriegstreiber, der sozusagen sich in den Dienst stellt und am Ende des Tages wird er dann genauso wie William Money halt wieder zu seinen alten Dingen zurückgezogen werden und tötet dann halt am Ende des Tages im Finale der Geschichte sehr, sehr viele Menschen. Aber genauso wie William Money dann eben Little Bill tötet, so tötet Achilles dann eben im Verlust von Patroklos, also so wie Money Ned verloren hat, tötet er halt dann irgendwie eine ganze Reihe von Menschen. Und am Ende des Tages ist es so, dass Achilles dann, wir kennen das alles von der Achillesferse her, er stirbt natürlich dann
Troja.
Auch.
Troja, ich habe Troja gesehen.
Genau, in der Auseinandersetzung, wohingegen William Money hier ein etwas besseres Finale in Anführungszeichen vielleicht offenbart ist. Aber was ich halt richtig stark finde, ist eben dieser Moment, wo William Money sich zurück in diesen Todesengel
verwandelt. Ja, und darf ich nochmal diesen John Wick-Vergleich ein bisschen machen? Ein bisschen erinnert, ich weiß, von der anderen Seite halt her. Ne? So dieses, er hat im Prinzip die umgedrehte Heldenreise gemacht halt. Ne? Der Todesengel, das trifft es ganz gut. Und ab jetzt ist diese Szenerie wirklich nur noch düster und finster. Nachts, tiefstes Nachtregen. Alleine diese Ankunft aus seiner Sicht an dieser Kneipe, wo der Sarg mit seinem Kumpel und diesem Schild steht. Ne, allein das ist schon mehr als krass. Und dann da drin die Partygesellschaft, die im Prinzip sagt, hier Little Bill gibt ein paar Drinks aus und hat auch so ein tolles System. Er sagte, alle, die mit rein, kriegen irgendwie zwei und alle, die hier bleiben, kriegen einen Drink und aber keiner über und der Rest müsst ihr bezahlen. Und morgen früh gehen wir auf die Jagd, weil die sind ja auch eine aktive Bedrohung für die Familien der beiden, weil sie ja jetzt die Namen kennen auch, ne, von Schofield und von Money. Und er will mit der Jagdgesellschaft quasi am Morgen losreiten halt, ne. Und diese Szene, wenn die da mit 20 Mann da drin stehen und dann siehst du diesen Kamerashot über die Schulter von Clint Eastwood und das Gewehr, wie es sich so langsam erhebt und so halt, ne. Und dann sieht ihn so der Erste. Ich glaube, es ist Bechot, der ihn als Erstes sieht. Und dann so wird es immer, so ein Murmeln geht durch die Menge, alle drehen sich so um und so und er steht dann da und er sagt, wer ist der Besitzer von diesem Etablissement? Ne? Und der ne, sagt, ja, das bin ich und so halt, ne, der Barkeeper, also der Zuhälter auch, ist er ja auch, ne, im Prinzip. Sagt, ja, habe ich mal, fängt dann an diese Geschichte von diesem Laden, ich meine, von 1000 Dollar habe ich das Ding ja mal gekauft, war steuerlich abgeschrieben eigentlich schon längst und so. Und den knallt er dann einfach weg. Und da alle wissen, dass in diesem Gewehr, was er hat, wohl nur so zwei Schuss drin sind, sagt ja Little Bill, ne, das, was du vorhin auch gemeint hattest, wenn er auf mich jetzt schießt, danach hat er keine mehr im Lauf, dann erschießt ihr ihn. Er macht ihm auch noch diesen Vorwurf mit, sie haben hier einen unschuldigen Typen umgebracht. Einen unbewaffneten, sagt er. Ne? Mhm. Also dieser Mythos, da ist es ihm auch schon gewahr, was das für ein Typ ist. Und ich muss sagen, diese ganze Szene, die dann passiert, dieses, er schießt ja die Waffe hat eine Ladehemmung, als er auf Little Bill schießt.
Er wirft dann erstmal die Knarre.
Er wirft sie. Und dann zieht er die Pistolen und dann schießt er auf Little Bill, den erwischt er auch und auch auf seine Handlanger. Und dann ist so 4-5 Leute, die halt zurückschießen, der Rest flieht so halbwegs oder versteckt sich oder geht in Deckung. Und bei der Szene da war ich, als ich sie das erste Mal jetzt wieder gesehen habe, so im ersten Moment so ein bisschen versaut, weil ich habe kürzlich Django Unchained gesehen und da waren einfach die Schießereien auf einem ganz anderen Level, weißt du, mit so völlig übertrieben, du weißt ja selber halt, ne, mit, du sahst quasi das Seil, mit dem die alle zurückgezogen wurden, also war sehr actionreich inszeniert. Hier ist es überhaupt nicht so actionreich inszeniert, aber gibt der Figur so eine Erhabenheit, weil er steht da und er schießt die so nach der Reihe ab, weißt du, ohne groß selber aus dem Weg zu gehen, weil es ihm vielleicht egal ist, bis auf seine Kinder, ne? Denen ist es wahrscheinlich nicht egal, aber er steht da und er schießt so, aber er weicht auch nicht groß aus, halt. Oder geht in Deckung.
Ich glaube, in dem Moment ist er gar nicht mehr, er ist nicht mehr der emotionale William Money, den wir kennen, sondern er hat halt komplett abgeschlossen mit seinem Schicksal und er ist wieder zurückgekehrt zu dem zynischen Killer, der er einmal war und das ist dann halt eben irgendwie auch genau der Punkt an der Sache. Er ist jetzt halt genau diese 10 von 10 Prozent, also 10 von 10 Malen in Anführungszeichen.
Genau.
Er ist nicht nur der Coolste am Ort, sondern er ist auch bereit, darüber hinaus zu gehen.
Ja.
Und in der Situation, wie er es dann eben auch gegenüber Beauchamp nochmal beteuert, hat er einfach nur Glück gehabt.
Genau. Als er die dann erschießt, so die direkten Handlanger, dann sagt er ja zu den anderen noch einen schönen Satz übrigens. Wer zum Sterben noch keine Lust hat, macht, dass er hier rauskommt.
Genau.
Und dann rennen die ja alle raus und so. Und dann ist ja der kurze Moment mit Beauchamp, ne, wo er sich ihm fast schon anbietet als Autobiograf und so. Und er dann so Fragen stellt, wie haben sie die denn ausgewählt? Man sagt ja, dass man immer den, die man als Stärkste einschätzt, auf die man zuerst schießt. Und er sagt ja, na, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich verlasse mich da immer auf mein Glück.
Er sagt ja tatsächlich, Little Bill hat gesagt.
Little Bill hat das gesagt, stimmt. Little Bill hat
genau, das gesagt. Man schaltet immer zuerst den besten Schützen aus.
Genau, und er sagt, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht.
Genau, es ist einfach nur Glück.
Anscheinend habe ich beim Töten habe ich Glück, sagt er.
Mhm, genau. Ne, und dann, das ist ja das Brillante, ne, dann geht Beauchamp raus und dann sind Will und Bill, ne, also das ist ja nicht umsonst auch nur eine, ja, reimt es sich ja irgendwie auch. Ja,
natürlich,
auch.
Klar.
Ne, die beiden Antagonisten, die sind dann da alleine, ohne dass der Autor, in Anführungszeichen, derjenige, der den Mythos schreibt, dann das noch miterleben kann. Und dann sagt Gene Hackman natürlich auch im vollen Bewusstsein und in der vollen Überzeugung, dass seine Wahrnehmung die korrekte ist, I don't deserve this, to die like this. I was building a house.
Genau.
Ne, er baut also immer noch an seinem Haus und dann sagt er, okay, ich sehe dich in der Hölle, William Money. Und er sagt dann halt,
ja. Er schießt aus der Ego-Perspektive, also, aber es wirkt als ins Gesicht halt. Ne? Also sehen wir nicht, genau. Aber der Shot von unten zu ihm, mit dem, also zu William Money, der über dir, mit dir steht, mit der, wollte ich gerade sagen, mit der Gitarre, Gott, mit dem Gewehr auf ihn zielt oder mit der Waffe, ist da eindeutig von der Bildsprache her.
Genau, ja. Und dann läuft er noch, dann dreht er sich ja um, läuft raus. Und schießt auch noch einem Typen im Vorbeigehen in den Magen.
Das ist der Django-Shot übrigens. Da habe ich gedacht, bei der Szene habe ich wirklich dachte mir, das ist dieses einfach im Vorbeigehen. Obwohl wir doch 10 Minuten vorher gehört haben, in den Magen ist immer tot halt. Ne? Mhm. Ich fand es aber super, dass er dann noch hinter der Saloon-Tür kurz gekauert hat. Weißt du, seit der Schuh des Manitou wissen wir, das würde ich fein reklamieren, hinter der Saloon-Tür. Und dann rausruft und sagt, wenn irgendwer auf mich schießt, bringe ich euch um, eure Frauen und eure Freunde und ich fackel eure Häuser ab. So in der Reihenfolge halt, ne? Ja. Und dann geht er raus und dann gibt es ja noch diesen Moment, wo zwei der Typen überlegen, auf ihn anzulegen, aber sich nicht trauen. Ja, mach du doch, da ist auch Beauchamp dabei und keiner will auf ihn schießen. Keiner traut sich mehr, auf ihn zu schießen. Und wir haben Nacht und es ist regnerisch und es ist kalt und düster und es ist wirklich, und keiner traut aus dem Hinterhalt, sich auf ihn zu schießen.
Genau, das weil krass. Das genauso ist, wie du gerade beschrieben hast. Er hat das Narrativ übernommen.
Ja.
Er ist jetzt derjenige, der die Geschichte schreibt. Und er schreit das da raus, ne, als Drohung, weil er genau weiß, wie mächtig das Wort ist.
Genau. Und
dann hat er kein Problem mehr, auf das Pferd zu steigen.
Überhaupt nicht.
Er steigt halt einfach auf.
Aber hast du gesehen, wie geil er aufsteigt?
Ja.
Also das ist ja wie eine völlig, eine komplett flüssige Bewegung, als hätte er nie was anderes gemacht.
Ja, und genau das muss auch so sein, weil das ist ja, ne, er ist wiedergeboren. Er ist sozusagen den Höhepunkt seiner Charakterentwicklung erreicht.
Ja, absolut.
Er kann diesem Schicksal nicht entfliehen. Und das ist, glaube ich, auch die ambivalente Brillanz dieses Films, das, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, ne, dass es darum geht, zu thematisieren, wie Gewalt funktioniert. Ja. Und dass Gewalt Teil der menschlichen Psyche ist.
Genau.
Und wenn Colts gezogen werden, dann werden auch, werden sie auch abgefeuert. Und es gibt halt Verluste. Und es gibt Unschuldige und es gibt Verluste, die erwartbar sind und Verluste, die auch, würde ich mal sagen, am Ende des Tages auch irgendwie genauso wie bei Little Bill, ne, halt sein müssen.
Ja, und wir sehen aber auch, dass die Feder dann doch gleich viel mächtig ist wie das Schwert, oder? Denn das ist ja die Geschichte, die er erzählt.
Absolut.
Ne? Ich finde übrigens dann, er macht dann ja noch, um das noch mehr zu krönen, diese Ansage an die ganze Stadt. Weißt du, wenn er mit dem Pferd dann da in der Mitte so auf dem Präsentierteller steht, sagt er noch, ihr werdet meinen Freund anständig beerdigen. Denn den haben wir noch gesehen, dass da nur Morgan Freeman steht, also in dem aufgebahrten Sarg quasi oder an der Wand stehenden Sarg. Und wenn auch einer von euch hier gegen die Mädels vorgeht, dann komme ich wieder. Ne? Also wirklich so eine ultimative Ansage. Und dann reitet er aus der Stadt. Und wir sehen so die Hilfs-Sheriffs, die es noch so überlebt haben und Bouchon, die dann so noch hinter ihm hergehen und hinter ihm hergucken. Wir sehen nicht, wo er hinreitet. Wir sehen nur, er reitet in die Nacht rein. Halt. Und das ist im Prinzip, das geht dann über in diesen letzten Shot, wo wir ihn halt wieder beim Sonnenuntergang, from dusk till dawn, halt, ne? Sag ich geil, dass der Film mit Sonnenaufgang und der Film mit Sonnenuntergang endet und so halt, ne? Und dann sehen wir ihn dann quasi, seine Silhouette, wie er auf das zum Grab seiner Frau geht, glaube ich, so kann man es assoziieren halt, ne? Und es wird aber bewusst offen gelassen, was jetzt mit ihm ist, ne? Also hat er jetzt einfach nur noch, gut, es gibt noch eine Texttafel und so, aber dass er ist jetzt einfach, ja, lebt mit seiner Familie bis in alle Ewigkeiten glücklich.
Ne? Mehr oder weniger. Also naja, es wird halt irgendwie so gesagt, nach ein paar Jahren ist sozusagen die Mutter seiner verstorbenen Frau zurückgekehrt und hat dann halt herausgefunden, dass er nach San Francisco gegangen sein soll, glaube ich, mit den Kindern und sich dort als Kaufmann oder sowas verdingt hat und sie nie verstanden hat, warum ihre Tochter quasi mit einer Art Outlaw sich überhaupt hat einlassen können. Und auch das sehen wir tatsächlich eben nur als geschriebenes Ding, Tafel. Ne? Das lässt also, wie du schon sagst, alle Fragezeichen offen. Und das finde ich auch ziemlich brillant an der Sache.
Ja, ja.
Weil es natürlich diesen krassen Romantik-Aspekt, den das letzte Bild ja dann auch irgendwie hinterlässt, mit dieser zarten Gitarrenmusik und dem güldenen Sonnenuntergang, ne? Das lässt das halt dann irgendwie auch offen, ist das jetzt alles gebrochen, ne? Ist das irgendwie offen? Was können wir uns da jetzt als Zuschauer dann irgendwie auch für einen Reim draus machen? Und das ist vielleicht auch dieses Element, ne? An diesem Film, der so viel mehr ist als einfach nur ein Western oder eine interessante Variation von Western-Elementen, sondern der diskutiert halt irgendwie so eine gesamte Gesellschaft und vielleicht auch den Punkt an einer gewissen Situation des Umbruches, wenn der Western sozusagen in die postindustrielle Gesellschaft reinging.
In dem guten alten Western die Unschuld in der ganzen Brutalität, die man vorher einfach so nebenbei konsumiert hat. Ne? Wenn man sich alte Western anguckt, dann ist das einfach so eine Nebenbeigeschichte. Die Schießerei gehört halt dazu und so, aber hatte wenig so direkte Konsequenzen. Man hat immer so das Gefühl, so wie beim A-Team. Weißt du, wird viel geschossen und so, aber okay, halt, ne? Ist halt die Action halt.
Ja, und man muss halt auch sagen, ne, er hat natürlich, also Eastwood hat tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt, wo der Film dann produziert und rauskam, die Zeichen der Zeit natürlich auch getroffen, weil Anfang der 90er in L.A. besonders, also der Stadt, wo Hollywood halt verortet ist, natürlich auch die Gewalt gegen Schwarze von der Polizei ganz, ganz krasse Spitzen annahm. Und das wird natürlich ganz unverhohlen in diesem Film auch politisiert. Und er als jemand, der natürlich auch als ehemaliger Bürgermeister, ne, von von einer Stadt von, ich glaube, 86 bis 88 war er in Carmel in Kalifornien als Bürgermeister aktiv, hat natürlich Echt? Immer auch ein, hat immer auch ein ganz persönliches Interesse auch dran gehabt, diese politischen Elemente auch zu thematisieren. Und das muss man dann zeitgesichtlich, geschichtlich natürlich auch irgendwie einschätzen.
Richtig, ja. Aber das ist ja auch fast was für ein vielseitiger Typ, ne? Es ist krass. Nein, und das ist wirklich, der Film geht gut 2 Stunden, ne? 2 Stunden, 10 Minuten, aber es ist auch wirklich nichts, was da langweilig ist oder was überflüssig ist, finde ich. Also ich habe erst gedacht, so das Erzähltempo ist vielleicht am Anfang so ein bisschen langsam, aber nee, alles ist irgendwie wichtig. Und ich hatte mehrfach im Film so Momente, wo ich erst so über eine Rolle oder eine Situation dachte und dann später, je mehr ich drüber nachgedacht habe, umso mehr dachte ich, ja doch, es macht total Sinn, wie ich das mit Bill beschrieben habe. Weißt du, so mein, auch am Anfang, da kam der mir, so schlimm ist der ja gar nicht, der lässt ja für einen Pony, lässt er dich ja vom Haken und so und alles und oder eher da ein bisschen zu weich. Und dann dieses Aufdrehen mit English Bob und so halt, wo er es auch ein bisschen macht, weil er es seinen Leuten zeigen will. Halt, ne, die ja auch schon, als sie kurz über, die reden ja irgendwann mal kurz über ihn, wo die diese Waffen nachladen, die ganzen Hilfs-Sheriffs und so. Da ist doch dieser eine Hilfs-Sheriff, der nur einen Arm hat, der aber drei Waffen irgendwie hat, drei Gewehre und sagt, ich, vor jeder Schießerei muss ich selber sicher gehen, dass die Munition drin ist und so. Da reden die ja kurz über ihn, ob der vielleicht auch eher mehr so ein Schwätzer ist und so und vielleicht gar nicht so ein harter Typ ist, wie man immer so erzählt. Und dann beweist es den ja und so. Also dafür ihnen und uns, dem Publikum halt. Und das macht es so faszinierend, wie viel Tiefe in so einem Charakter drin ist. Und ich habe da dann irgendwann auch gedacht, Mensch, dieses Haus alleine so wegen dem ganzen Regen, der muss schon echt ein hart überzeugter Handwerker von sich sein. Weißt du? Also es ist ja absurd, was da reinregnet. Ne?
Ja.
Ne? Das ist richtig. Echt.
Aber wie gesagt, er ist halt davon überzeugt, dass er auf der richtigen Seite des Gesetzes steht. Und das wird ja auch gerne immer, ne, als Parallele sozusagen auch benutzt, um jemanden den rechten Weg des Gesetzes anzudichten, dass man sagt, na, er baut irgendwie ein Haus. Mhm. So wie in Deutschland, man muss in Baumpflanzen ein Haus bauen. Ne?
Und, den kann Amerika, ist wie bei den Simpsons. Der Weg von der Haustür führt immer zum Auto, nie zur Straße nach vorne. Wenn man sich so an 90er Jahre Western erinnert, das ist ja unbestreitbar durch Kevin Costners, der mit dem Wolf tanzt, ist ja so eine Welle losgetreten worden. Richtig, halt, ne? Da ist der ja auch dabei.
Wobei der so anders ist.
Ja, der ist so anders, aber ich glaube trotzdem, dass da Studios gesagt haben, oh, Western funktioniert jetzt wieder und so halt. Ne? Das ist ja sowas ureigen Amerikanisches, die Besiedlung des Westens. Aber wenn ich mir so andere Filme, die danach kamen, so Schneller als der Tod, White Earp oder sowas ansehe, ich finde, die haben alle nicht die Klasse, die jetzt so ein Erbarmungslos hat. Also nicht ansatzweise. Hm. Also in meiner Wahrnehmung. Ne?
Ja, absolut. Also das würde ich auch gar nicht anfechten wollen. Ne? Also wir sprechen hier schon über einen herausragenden Film, nicht nur in der Filmografie von Clint Eastwood, sondern auch wirklich im Genre. Aber wie das immer so ist, wenn ein Film erfolgreich hat und der hat dann so ein Label, dann fangen halt viele andere Studios an, sich zu überlegen, was könnten wir denn da irgendwie machen? Was haben wir denn für Filmemacher? Was haben wir denn für Drehbücher in der Schublade?
Ja.
Und das läuft dann halt erstmal ein paar Jahre, bis es dann eben nicht mehr läuft.
Ja. Das waren die Typen, die gesagt haben, wir haben Volcano und Dante's Peak hier als Drehbuch liegen. Boah, das ist eine geile Idee, Jungs.
Genau, ne? Katastrophenfilme ohne Ende.
Das wird super funktionieren. Ich habe hier noch eins, das heißt Armageddon und eins, das heißt Deep Impact und so. Yeah. Leg die mal nach oben. Nee, aber es hat jetzt sicher auch nicht die Megawelle an Western losgetreten, aber weißt du, was ist für dich so ein Spätwestern? Gibt es so, ich habe das, also man könnte ja sagen, das ist so einer, der so am Ende beim Ausfädeln des Genres lief.
Ja, ist er ja auch. Also ich meine, das muss man auch ganz klar nochmal unterstreichen. Ich habe das am Anfang des Podcasts ja immer so in der Einleitung auch unterstrichen. Also Clint Eastwood ist ja als sozusagen einer der generischsten Figuren eingestiegen mit Rawhide und hat dann sich freigeschwommen mit den Sergio Leone Italo-Western und hat dann in den 70er Jahren halt eine ganze Reihe von Western teilweise als Schauspieler, aber auch als Regisseur selbst verantwortet und hat dann in den 80ern halt versucht, in andere Bereiche zu gehen. Interessanterweise waren seine Romantic Comedies, das waren die erfolgreichsten Filme, die er je gemacht hat, Komisch. Die, ich weiß nicht, ob man oder ob die Zuhörer die irgendwie kennen, aber es gibt die Filme, die er zusammen mit einem Orang-Utan gemacht hat, nämlich Der Mann aus San Fernando und dann die Fortsetzung mit Vollgas nach San Fernando.
Stimmt, ja. Yeah.
Von 78 und 79, glaube ich. Also ganz krasse, merkwürdige Filme, die waren aber an der Zeit gemessen halt tatsächlich seine erfolgreichsten Filme, die er je gemacht hat. Und man darf auch nicht vergessen, nachdem er Unforgiven gemacht hat, hatte er noch eine ganz krasse Karriere hingelegt. Ne? Du hattest das anfangs auch schon erwähnt, mit sehr, sehr vielen Filmen in unterschiedlichsten Genres, also sowohl im Kriegsfilm, ne, mit Flags of Our Fathers, Letters from Iwo Jima, aber halt eben auch
Mystic Million Dollar River, Baby. Million als, Dollar Baby, oh, ich liebe
genau,
Million Dollar
Baby. Mystic River ist fantastisch.
Bloodwork. Mit
Sean Penn. Ja? Bloodwork, genau, mit dem einen Typen aus Dumm und Dümmer.
Ja, genau. Da, ja, ganz mit dem einen Typen, so hätten sie den Film bewerben sollen, mit dem einen Typen aus Dumm und Dümmer. Hey, du denk dran, die Brücke am Fluss. Ja. Das war auch.
Die Brücken am Fluss, genau, ja, mit Meryl Streep.
Das war auch so eine Romantik, also es ist so ein bisschen so ein Romantikfilm für ein bisschen, wenn man ein bisschen für älteres Publikum, glaube ich.
Er hat
so
einen Fotograf gespielt, genau, der Brücken fotografiert hat.
Der Brückenfotograf, er hat so die Brücken gebaut, der Generation und so. Aber der Film, du wirst lachen, der war ein Erfolg 1995. Und dazwischen hat er ja, das sind ja die Sachen, wo er als Regisseur gearbeitet hat, dazwischen hat er ja noch auch in The Line of Fire sich vor den für US-Präsidenten geworfen.
Ja,
da aber mal nicht als Regisseur. Hat er gesagt, dieser Wolfgang, bei dem das ist ein ganz
Wolfgang,
von der ist ein ganz patenter Typ, bei dem habe ich ein gutes Gefühl bei der Sache. Nee, das ist großartig. Und ich sage es dir immer wieder, er hat sich hiermit ja aus dem Western-Genre im Prinzip verabschiedet. Ne? Mhm. Und ich weiß, jetzt kommen wir nicht mit Space Cowboys, nur weil da Cowboys im Titel steht und so. Aber ich möchte es nochmal sagen, ich habe eine Liebe für Space Cowboys.
Ja. James Garner?
Ja.
Auch spielt für ja den. Auch eine Rolle.
Ja, Tommy Lee Jones.
Der ist ja auch ein großer, genau, aber ja. James Garner ist ja auch ein Western-Schauspieler gewesen.
Maverick, also, oder? War der nicht Maverick?
Richtig.
Ja. Ja, ja.
Der OG Maverick, bevor dann das Kino-Remake mit Jodie Foster und Mel Gibson kam.
Ja, das habe ich ewig nicht gesehen, weißt du, aber ich hatte mal mit dem guten Felo darüber eine Diskussion und er hatte dann so angefangen, die alte Maverick-Serie zu gucken und er war ganz gut am Unterhalten davon, soweit ich das noch in Erinnerung habe.
No. Auf jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, wir können, glaube ich, wenn wir jetzt so langsam, aber sicher das Kapitel schließen wollen, dann können wir einfach nur sagen, checkt Clint Eastwood aus. Ne? Also sowohl als Regisseur als auch als Schauspieler hat er einen wahnsinnigen Daumenabdruck hinterlassen im Kino über viele, viele Jahrzehnte. Man kann dazu stehen, wie man möchte. Ich glaube, das Interessante ist halt immer, dass er auch polarisiert.
Ja, oh ja.
Dass er nicht sich versucht, sozusagen einem Massengeschmack anzubiedern, sondern dass er auch die Leute herausfordert, dass er die Intelligenz der Zuschauer nicht unterschätzt, sondern uns immer auch wieder konfrontiert mit interessanten Reflexionen über das Genre, über Kultur, aber auch halt eben über, was es heißt eigentlich, eine Ikone zu sein oder einen Mythos zu bilden.
Ja.
Und ich glaube, in wenigen Filmen hat er das so perfekt geschafft wie in The Unforgiven. Und wenn ich noch einen kleinen Plug hier machen darf, guckt euch unbedingt die 4K-Version davon an auf einer Disc. Das lohnt sich. Also der Film ist teilweise wirklich sehr, sehr dunkel, weil mit sehr, sehr wenig Licht gefilmt wurde. Aber das ist eine ganz hervorragende Präsentation. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann besorgt ihn euch in UHD, also in 4K. Und in diesem Sinne, hört vielleicht auch mal bei Antenne Alderan rein.
Unbedingt.
Beim Star Wars Podcast. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lieben Dank.
Auf jeden Fall unbedingt bei Antenne Alderan reinhören. Das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Und die 4K-Version auf Disc. Das ist dieses, wo ich diesen, da habe ich keinen Player. Aber ich nehme die Blu-ray. Ich muss jetzt mit der Blu-ray leben.
Die ist auch nicht schlecht.
Ist auch nicht schlecht. Ne? Aber du hast schon recht. Also die Bilder sind fantastisch. Also das sind so Sachen, wo man das Gefühl hat, die Kamera, die erzählt uns einfach den Film. Die erzählt den mit. Ne? Und das ist schon so ein Meisterwerk, was das angeht. Ja. Ja gut, Thilo, ich denke mal, dann sind wir beide durch. Dann können wir beide auch jetzt in den Sonnenuntergang reiten, wie einst Old Shatterhand. Ich habe das linke Pferd. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Also dann, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Möge die Macht mit euch sein.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.